Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Sneaker- und Streetwear-Podcast des Vertrauens mit meiner Wenigkeit, Amadeus Thüner. Wenn man über Berliner Sneaker-Kultur sprechen möchte, kommt man an einem Namen nicht vorbei, Overkill. 2024 feiert diese kulturelle Instanz mit Store in Berlin-Kreuzberg großes Jubiläum. Um das gebührend zu zelebrieren, hat sich das Team erneut mit Adidas zusammengetan. Doch nicht nur darüber sprechen wir heute mit Head Honcho Marc Leuschner, sondern auch eben über die vergangenen 2 Jahrzehnte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie sagt man so schön? A trip down memory lane. Es wird spannend, nostalgisch und mindestens interessant. Und in diesem Sinne, Marc, welcome to the show.
Erstmal vielen Dank. Liebe Grüße an alle Zuhörer da draußen. Mal wieder eine schöne, spannende Sache, heute hier bei sein zu dürfen. Das zweite Mal, ne?
Das stimmt, schon, aber auch lange her tatsächlich.
Das sehr lange her.
6 Jahre fast.
Ich glaube, es war irgendwas zwischen Folge 10 und 15.
Ja, irgendwie sowas. Eine der ersten auf jeden Fall.
Und ja, spannend heute natürlich über unser Projekt zu sprechen, Jubiläum. Mhm. Und freue mich natürlich gerne, hier dabei sein zu dürfen und die Zeit mit dir einmal angenehm über die Bühne zu bekommen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch. 20 Jahre Overkill. Findest du ein einziges Wort, was dieses Jubiläum am besten beschreibt?
Oh Gott, Hilfe.
Hilfe ist
jetzt
schon
mal, ja, Hilfe ist gut. Aktuell auf jeden Fall Hilfe. Ja, ich glaube, so dieses eine Wort gibt's nicht, aber für mich ist die ganze Zeitreise wahrscheinlich sehr atemberaubend. Spannende Zeit, atemberaubend ist immer. Wir sind wild.
Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Oder beziehungsweise ein gutes Wort, auch atemberaubend. Da ist viel passiert in den letzten 20 Jahren. Ich würde gerne mit dir einmal durch die Historie durchgehen. Mhm. Nicht durch jeden Sneaker, weil ihr wirklich viel gemacht habt, beziehungsweise auch nicht nur Sneaker, auch abseits davon trägst du ja heute zum Beispiel eure Uber Eats Collab auch. Da ist ja extrem viel gewesen. Aber ich würde gerne mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht noch ein paar mehr Highlights mal rauspicken und einmal mit dir so die Historie durchgehen. Wir starten im Jahr 2009. Und zwar mit dem New Balance 577 Pack, und zwar Berlin Wall. 2009, das sind jetzt 15 Jahre, eure erste Collab, die ihr umgesetzt habt. Wenn du heute drauf zurückblickst, was fällt dir dazu ein?
Ja, ganz wichtig erstmal für alle Zuhörer da draußen, die es noch nicht wissen. Ich bin ja nicht seit 2003 schon am Start bei Overkill, sondern roundabout um 2009 rum mit eingestiegen. Das heißt, die Collab von New Balance 577 war ein Dreierpack, Berlin Wall Pack, weiß-rot, blau-rot, schwarz-rot. Lief damals noch ohne meinen kreativen Einfluss quasi. Das heißt, meine damaligen Geschäftspartner haben das Projekt ins Leben gerufen. Und das Einzige, was ich aus Erzählung so nachempfinden kann, ist, dass das Projekt damals schon sehr speziell war und auch ein Stück weit eingeschränkt. Damals war es wohl so noch, dass man nach Flimby auch eingeflogen wurde, Produktionsstätte in UK, wo halt diese Made in UK-Serie auch immer aufgelegt wird. Und da wurden damals auch die 577er produziert. Und dann war es aber so, dass man aus Erzählung damals noch sehr eingeschränkt im Kreativprozess agieren konnte. Das heißt, man hat jetzt nicht die komplette freie Auswahl an Details, an Veredelung am Schuh. Die Materialien waren sehr eingeschränkt. Und laut dem Feedback von meinem Partner und auch noch ein Mitarbeiter von uns, der Olli, aktuell auch immer noch im Kundenservice tätig, die sind damals nach Flimby rübergeflogen und haben sich dann wortwörtlich so ein bisschen die Zähne ausgebissen an den Möglichkeiten, die man umsetzen konnte. Und irgendwann gab es, glaube ich, so eine Frustration. Okay. Von meinem Partner, der auch sehr, ich glaube, so stark bekennender RMX-1-Liebhaber ist. Und wenn man sich die Farben des Packs mal anguckt, dann klingelt es vielleicht auch irgendwo.
Ja, ist sehr, kommt einem bekannt vor.
Sehr OG-related. Und ich glaube, irgendwann war das so eine Trotzreaktion. So, dann bringen wir halt die Farben raus. Wenn wir halt das und das nicht machen können, dann machen wir halt das und das. Und so ganz ergibt sich für mich noch nicht so das Storytelling zu dem Berlin Wall Pack. Damals hat man ja in den Insocks auch Grafiken gehabt von der Berliner Mauer, so ein bisschen so Stacheldraht. Das war so ein bisschen die Szenerie von damals an der Grenze, an der Mauer darstellte. Hat man probiert irgendwie mit initiieren. Für mich war das nicht ganz rund. Es war auf jeden Fall die erste Shop-Collab von Overkill zur damaligen Zeit. Und ich bin aber genau erst danach ins Team eingesprungen, bei Overkill eingestiegen als Geschäftsführerinhaber. Und habe die Schuhe damals tatsächlich noch als Stammkunde bei Overkill konsumiert.
Ah, ist schon krass eigentlich, wenn man sich überlegt, dass man als erste Collab eines Stores direkt mit New Balance arbeiten kann. Wenn man allerdings bedenkt, dass es vor 15 Jahren war, da hatte New Balance natürlich noch ein anderes Standing. Trotzdem großer Aufschlag, oder?
Ja, ich denke für die damalige Zeit auf jeden Fall auch so ein kleiner Ritterschlag. Es war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo New Balance zumindest in Europa und in Deutschland schon ein bisschen Fuß gefasst hat. Gibt ja auch die Projekte aus der Vergangenheit, die Hikmet umgesetzt hat, gemeinschaftlich mit New Balance. Und da muss weil damals halt Leute an Bord gegeben haben bei New Balance, die halt den Sinn dahin da erkannt haben, solche Shop-Collabs, Store-Collabs, gerade in unserem Segment und in unserem Markt vorwärts zu pushen, dass es halt wahrscheinlich einen gewissen Sinn ergibt. Aber wie gesagt, das ist eher so das eine Projekt, wo ich nicht so aus der eigenen Erfahrung viel wiedergeben kann. Bei mir ging es dann wirklich ab 2009 aufwärts, also direkt sehr nah nach diesem Release quasi weiter. Und ich kann halt gerne auf die Collab-Historie danach eingehen, weil dann,
ja, dann war ich natürlich lass uns
als
auch
Schöpfer
mal,
mit am Start.
Lass uns mal über den Desert Rose von 2015 sprechen auf dem Essex Gale Site. Ein Schuh, den man durchaus heute auch immer mal wieder auf Fotos sieht. Und wo dann die Kommentarspalten auch volles Lobes, ne, von Lobes ist so. Da passiert dann wieder viel. Ich glaube, gerade so der Colorway, dieses Burgundy war etwas, was 2015 sehr gut funktioniert hat. Wie seid ihr auf die Silhouette gegangen, beziehungsweise was war so der Gedanke hinter der Collab?
Genau, also Anruf, Call kam damals von Essex. Damals hat Remco noch für Essex gearbeitet, ja. Mittlerweile bei Kau tätig. Liebe Grüße an Remco. Für uns war es natürlich auch erneut ein kleiner Ritterschlag, erste Collab dann auch mit Essex umsetzen zu können. Der Produktvorschlag tatsächlich, die Silhouette der GL Side, kam als Vorschlag von Essex an uns. Mhm. Wir haben dann halt geprüft, ey, wie wirkt so die Silhouette vom Shape? Ist das so was, womit wir uns identifizieren können? Zur damaligen Zeit natürlich G-Lite 3 und G-Lite 5 noch im kompletten Fokus der Sneakerheads in der damaligen Zeit. Ich war aber mega zufrieden mit dem G-Side, habe den für mich auch so ein bisschen so als underrated Silhouette gesehen und habe die Herausforderung sehr gerne angenommen, die Silhouette für uns zu übersetzen mit einem eigenen Storytelling. Wer uns kennt, weiß, dass wir immer sehr detailverliebt sind. Das heißt, wir probieren schon Storytelling auf dem Schuh insofern so zu betreiben, dass man, wenn man den Schuh anguckt, schon so ein bisschen die Story erkennen kann, also optisch, dass es nicht immer nur eine Farbgebung ist, sondern dass man halt auch Mustermaterialien und Details halt achtet, um ja herauskristallisieren zu lassen, welcher Ansatz dort hinter steckt. Damals war es tatsächlich nicht mal die Entscheidung erst fürs Farbschema, man kann ja im Designprozess von unterschiedlichen Richtungen herangehen. Man kann ja erstmal sagen, ey, das ist meine Lieblingsfarbe und ich baue später eine Geschichte drauf. Oder man hat am Anfang eine Geschichte, baut die auf die Silhouette drauf und probiert, ob die Details, die sich aus der Geschichte halt ergeben, an dem Schuh oder an den Bestandteilen des Schuhs irgendwie gut machen und das noch unterstützen. Da gibt's verschiedene Herangehensweisen. Von der Ideenfindung war mein damaliger Partner eingebunden und auch noch eine Kollegin, Mel, ich glaube, wir waren so zu dritt vom Storytelling und war halt damals schon so, dass wir über marokkanische Fliesen auf das Thema gekommen sind, das heißt so marokkanische Patterns und wir haben dann sehr viel Research betrieben über Fliesen, über Tischdeckenmotive und Co., welche Patterns man finden könnte, um die teilweise quasi an dem Schuh ran zu veredeln, um daraus irgendwie ein Storytelling draus zu trauen. Treiben und ja, es waren halt deshalb sehr viel so mediterrane Einflüsse und ja, tonal pastellige Töne, die halt auch so aus dem marokkanischen Umfeld halt kommen und dann war das eigentlich relativ schnell gemacht. Wir haben dann halt das Muster natürlich in den Insock raufgeprintet und haben das draußen hinten am Hier rumgestrickt. Es war dann, glaube ich, auch so ein, ich sag jetzt mal so ein Stoffpattern. Und haben uns recht schnell mit dem Schuh wohlgefühlt. Wir haben natürlich verschiedene Sample-Runden gemacht, verschiedene Material-Pitches von perforierten Leder, Glattleder haben wir weggelassen und ich bin halt immer sehr verliebt, wenn der Upper vorne Mesh-Details hat, dass es halt eher so tacky und leicht ist, sind dann final halt auch auf den Mesh gegangen. Ja, und nach der Produktkreation war es natürlich immer wichtig, wie immer, ist Content Creation. Ne? Also wie stellst du das Ganze draußen dar? Und ich weiß noch, dass wir damals echte Skorpione bei uns im Office hatten. Quasi
Moment,
so,
was? Echte Skorpione?
Genau.
Wirklich?
wirklich echte Skorpione.
Wenn dann richtig.
Terrarien haben bauen lassen mit Betreuern, die gekommen sind und die Skorpione zu uns gebracht haben.
Wie sind die klargekommen mit diesem Anruf? Hi, wir sind ein Sneaker-Store, wir haben hier eine Collab mit Essex. Habt ihr Bock, ein paar Skorpione vorbeizubringen? Oder?
Unüblich, aber natürlich auch mal eine nette Abwechslung. Auch für die Personen, weil die halt auch sagen, ey klar, so ein Shooting interessiert die unsere Branche. So, Tonschuhladen, Sneaker, limitierte Schuhe. Was ist das alles, ja? Und die sind dann eigentlich mal sehr interessiert, ein bisschen so an unseren Alltag auch dran teilhaben zu lassen. Finde das immer auch ganz nett, überraschend und ja, ist dann auch immer eine ganz gute Kombi. Und die Bilder waren mega, woran ich mich auf jeden Fall auch heute noch erinnere, sind so zwei Sachen. Wir haben damals noch eine Special Box designt und haben damals aber den Fehler machen lassen. Also unsere Marketingbudgets waren damals zur damaligen Zeit auch noch recht beschränkt. Und wenn du dann, weiß ich, da 1000 Special-Boxen machst, die vielleicht fiktiv jetzt 15 oder 20 Euro pro Box kosten, dann ist das schon ein Kostenfaktor. Und damals haben wir die Boxen anliefern lassen und die waren aber noch nicht zusammengefaltet und nicht geklebt.
Ja. Ach du Scheiße.
Das heißt, wir haben beim Release damals, der war noch im jetzigen Women's Store, wo der noch nicht umgebaut war, also quasi noch eine Rohimmobilie, haben wir tatsächlich die ganze Nacht lang mit Stammkunden durchzecht ein Gläschen gehoben und haben halt wirklich die Special-Boxen extra gefaltet, haben die gelöchert und noch so eine Stanzen da durchgezogen, so eine Edelmetall-Dinger, die du dann da umstülpen musstest, um dann die Kiste auch zu einer Kiste zu machen. Das war viel Handarbeit, viel Extraaufwand, war eine lange Nacht, war wenig Schlaf. Und ich erinnere mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, auf dem Hinterhof, wo wir jetzt aktuell ja mit Gate unser Fashion-Konzept brillieren, damals auch noch eine Off-Location gewesen, haben wir halt wirklich den ganzen Hinterhof ausgeschmückt. Also wir hatten halt marokkanische Bauchtänzerinnen da, komplett orientalischer Flair, haben halt dann so viel Kissenmodule, saßen auf dem Boden und du bist halt auf den Hinterhof gekommen und hast halt gedacht, du bist im Orient, ja. Wir haben damals mit dem Wetter erinnerungstechnisch, glaube ich, nicht ganz so viel Glück gehabt, aber es war halt ein schöner familiärer Vibe und du konntest, das Thema hat sich von A bis Z halt durchgezogen. Du hast auf den Schuh geguckt, du wusstest Bescheid, du hast die Content Creation gesehen und genau das gleiche Bild hat sich auch wieder gespiegelt beim Release vor Ort und so ist der Ansatz sehr oft bei vielen anderen Projekten, die wir auch umgesetzt haben. Gibt es viele vergleichbare Projekte und ja, das ist so ein Engel, den ich halt immer drehe. Man muss aufpassen, dass man nicht mal verkrampft, dass man nicht zu viele bunte Themen immer auf dem Schuh baut, sondern zwischendurch auch mal was klassisch Cleanes zur Welt bringt, wie das Projekt, über das wir uns nachher noch unterhalten von heute. Ja, immer eine gesunde Abwechslung.
Im selben Jahr, 2015, kam dann auch der EQT Racing, aka Taxi.
Ja.
Auch ein Schuh, über den auch heute noch, 9 Jahre später, extrem viel gesprochen wird. Was war da der Gedanke hinter?
Also erstmal, was mich in Erinnerung noch verbindet, von der Adidas Collab zur Essex Collab, ist, dass ich noch genau heute weiß, an welchem Ort ich war, wo das Telefon gebimmelt hat und welche Mitarbeiter mich angerufen haben, um mir die frohe Botschaft zu überbringen, dass wir ja in der Situation gekommen sind, das erste Mal eine Collab umsetzen zu dürfen. Das ist natürlich für so ein Teenie-Tonschuh-Sammler wie mich, so natürlich so der Moment, ne, wo das Herz schneller schlägt, wo auch mal eine Träne runterkullern kann, weil es halt wirklich so, wie wenn man im Negativen beschreiben würde, wie wenn gerade die Welt zusammenbricht, nur halt im Positiven so kleiner innerlicher, emotionaler Ausbruch, Ritterschlag und so, ey, darauf hast du halt immer gewartet. Das war bei beiden Releases genau identisch. Beim Taxi, ähnlich wie bei Desert Rose, großes Storytelling, da auch nochmal Chapeau an Charles. Charles war damals Grafiker bei uns, bei Overkill, Charles Lovett, und hat später die Seiten gewechselt, hat das Unternehmen verlassen und hat bei Adidas als Designer zur damaligen Zeit im Adidas Konsortium-Team angefangen. Das heißt, Adidas hat mitbekommen, ey, da sitzt ein fitter Typ bei Overkill, wir sind gut connected und haben damals auch ganz anständig angefragt, ey, wie sieht's aus? Wir hätten Bock auf diesen Typen. Und Charles, absolut geile Persönlichkeit, wurden in die Steine entwickeln, haben gesagt, ey, die Chance musst du natürlich nutzen. Charles ist heute noch im Konsortium-Team, beziehungsweise designt viele Statement-Produkte. Und ja, Charles hat damals mit mir Seite an Seite gearbeitet, hatte Skills zu Produktdesign, hat mich verstanden, meinen Geschmack verstanden, Overkill, unsere Zielgruppe, Adidas, hat sich immer mit den Produkten auseinandergesetzt und auch mit der jeweiligen Zielgruppe. Und wir hatten dann damals so 4 bis 5 Pitches auf dem Tisch. Einer davon war halt Taxi. Und das war halt eine Story, die mega gut zur Silhouette gepasst hat. Der Tag der Eco2 Racing 93, eher eine spezielle Silhouette, auch so ein bisschen underrated, eher für Spezialisten aus 90ern, nicht wirklich sehr kommerziell, aber für mich als Sneakerhead war dieser Schuh, hatte damals schon eine gewisse Symbolik und einen Seltenheitswert, deshalb war das so die Chance, die ich mir ergreifen musste und ich wusste, es gibt auch eine Zielgruppe dafür, ungeachtet dessen, dass die Silhouette an sich im kommerziellen Bereich nicht ganz so erfolgreich verlief. Wir haben das Taxi dort, die Taxi-Story aufgebaut und ich glaube, das ist der Schuh, wo die meisten Details von der Story gepasst haben. Mit Sohle, perforiert, Asphaltoptik, ne, mit Punkten drauf. Dann hast du hinten im Heel das gebrandete Rücklicht gehabt. Das war noch so mit 3M, ne, also silberrot, wie es halt auch beim Rücklicht von einem Auto halt ist. Dann das perforierte Leder-Inlay. Wir haben das von so einem ehemaligen Mercedes damals nachgebaut. War das meistgefahrene Taxi in Ost-Berlin oder generell in Berlin.
Konnte man, glaube ich, auch zuletzt in einem Video mal wieder mit Quote sehen, ne?
War, genau. Da kommen wir auch noch später noch zu. Ja, genau. Vom Material damals vielleicht ein bisschen unbequem, dieses Glattleder, weil du musstest erstmal ein, zwei Tage einlaufen in dem Schuh. Aber hat halt sehr authentisch zur Taxi-Story gepasst. Ja, dann ein bisschen halt was um den Taxischild, das haben wir oben am Tag an der Zunge halt dran gehabt. Lace-Tags vorne waren halt so grafisch angelehnt an ein Nummernschild. Also das war mega rund. Ich weiß noch heute, wir haben das Packpapier, war ein Taxometer, die Fahrt vom Store am Schlesischen Tor, vom Laden, bis zur Headquarter Herzogenaurach. So, das heißt, wir haben die Straßen getrackt, wie viel Kilometer das umgerechnet in Taxometer, was das in Euro oder D-Mark damals gekostet hat, ich glaube, war Euro schon, lauter so eine Details, ne, und dann halt Schlüsselanhänger, die Special Box damals, ne, wir haben halt in so einer Keksdosenfabrik angefragt und 2000 Dosen produziert als Umverpackung, mit noch so Artworks, damals von Peter O'Toole aus UK, guter Stammkunde und Freund der Familie. Ja, also wir haben lauter Goodies kreiert, Schlüsselanhänger, also you name it, das Paket war halt mega voll, T-Shirts gemacht, hin und her. Ich glaube, für alle Sammler da draußen so ein schönes Collectible-Item-Set. Und ja, also wenn man Taxi hört, wenn man den Schuh sieht, ich glaube, wenn man den Schuh in der Hand hat, muss man nicht unbedingt jedem erklären, was es ist, sondern bei vielen macht es gleich Klick. Klar, bei Leuten, die vielleicht nicht so ganz an der Sneaker-Materie dran sind, die müssen vielleicht kurz nachdenken, aber das war halt schon wirklich so in your face, war instant ausverkauft. Wir haben im Nachgang wahrscheinlich eher zu wenig Mengen produziert, obwohl die Mengen für damalige Verhältnisse schon sehr stabil waren.
Wie viel waren es?
Ich glaube tatsächlich so um die 2000.
Ja, okay. Ja,
und wir waren direkt ausverkauft. Und ich weiß auch heute, es gibt so einen gewissen Resale-Value von dem Schuh. Ich glaube so 70 bis 100 Euro Aufpreis zahlt man circa. Ich glaube 130 war damaliger Verkaufswert oder Retail. Und jetzt liegt man so bei 250 so circa. Und es gibt natürlich die letzten Jahre schon etlich viele Stammkunden, jüngere Zielgruppe, die natürlich nachfragen und ey, habt da nicht noch was? Und wir haben damals nichts zurückgebunkert, also da gibt's so unsere Archivware und Samples, aber halt keinen gebunkerten Stock mehr und die Nachfrage ist da, auch von den ersten Leuten, die vielleicht das erste Paar runtergelaufen haben, da wäre zur damaligen Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Musik drin gewesen für ein Equipment Racing, eine spezielle Silhouette, auf jeden Fall schon keine unerhebliche Menge für die damalige Zeit, muss man mal ganz klar sagen.
Du sagst, ihr hattet ein paar Ideen rund um den Schuh, dann ist es Taxi geworden. Was hattet ihr sonst noch so auf dem Tisch liegen an Projektideen?
Also über manche kann ich ja offen reden, manche liegen noch in der Schublade und werden vielleicht später noch rausgezogen.
Okay, dann erzähl
mal
die wahrscheinlich nicht
offen
werden.
Für eine spätere Collab, ZX-10000, EQT-Boy, war die Inspiration ja vom Gameboy. Bei mir sind halt immer viele 90er-Jahre-Thema, bin halt Kind der 90er-Jahre. Und wir haben tatsächlich auch angesampelt. Es gibt davon ein Muster, den Equipment Racing als Gameboy-Edition.
Ah, okay.
Und wir waren dann irgendwann in der unkomfortablen Situation, dass wir uns entscheiden mussten. Mhm. Beide Schuhe auf dem Tisch hatten und beides eigentlich mega stark waren. Und beides war so ein Brett. Ja. Warum ich mich final für ein Taxi entschieden habe, ist, dass eine Farbinspiration, jetzt kommen auch wieder Erinnerungen an mich hoch, es gibt ein Adidas RX 8500, auch Zitrone genannt, Lemon, ist eher sowas für Adidas-Nerds, ZX-Nerds, die kennen diesen Schuh und es war damals auch so einer der Top 5 sehr seltenen Schuhe. Der wurde auch nie als Retro neu aufgelegt, weil der so eine spezielle Sohlenkonstruktion hatte. Und der war halt in so einem sehr hellen, zitronigen, pastelligen, shiny Mesh umgesetzt. Und ich hatte dann immer Bock, irgendwie so eine Assoziation zu dem Schuh zu schaffen. Und dann kam noch die Taxi-Story obendrauf, die das natürlich dann unterstützt hat. Ich fand es von der Erinnerung etwas kommerzieller als vielleicht die Gameboy-Story, EQT-Boy-Story. Ja, und irgendwann mussten wir uns halt entscheiden und sind dann auf den eingegangen. Wer unsere coole Pistole verfolgt hat, weiß natürlich, dass die EQT Boy Story auch aus der Schublade genommen wurde, wie die dann später auf den ZX 10.000 gebaut haben, hat sich dort auch super drauf gemacht und ja, von daher haben wir einen versöhnlichen Abschluss. Ansonsten kann ich auch noch ein, zwei andere Einblicke geben. Wir hatten auch mal, oh Gott, Berliner Historie, ist nicht Gedächtniskirche, sondern Hackischer Markt, gab es eine, ich glaube, Diadora oder Mizuno, ich glaube, Diadora Colab, damals war das. Ich glaube, die hat auch Hikmet designt. Oder was, eine Heiß Nobiety, Diadora, Heiß Nobiety, Diadora Colab in Mintgrün, ja, wo es auch den Mintgrün Tracksuit gab.
Die hat trotzdem Hikmet aber gemacht, genau. Aber dann nicht mehr in Kooperation genau. Mit Soulbox genau. Oder für die Soulbox, sondern in der Zeit danach. Ich meine sogar, das war seine allererste nach der Soulbox.
Ich glaube auch, weil er ab und zu auch so als kreativ extern genau agiert, so als Designer. Und da war dann halt auch die bronzefarbene Kuppel von der Kirche dort oben. Ja, auch solche Themen hatten wir schon mal, haben wir schon mal umgesetzt, haben wir dann final nicht zur Welt gebracht und manchmal ist halt auch lustig zu sehen, dass auch andere, unter anderem Hikmet, solche Ideen bei sich selbst kreieren. Die haben es ja nicht abgeguckt, der sieht ja nicht, was wir da damals gemacht haben.
Great minds think alike.
Natürlich auch immer, dass man sich so ein bisschen an Berlin und Umgebung, Architektur orientiert.
Klar.
Ja, sowas gab es dann halt. Wir hatten auch von Ahoi Brause bis Schuhe in Polizeifarben, ja, bis so Berliner Wappen, was immer ein bisschen farblich schwierig umzusetzen ist. Ja, da gab es so einige Ideen.
Ahoi Brause, gutes Thema. Wir gehen rüber zu Getränken und zwar 2017 zu den Pfeffi Boys. Die Sache, die ihr mit Puma umgesetzt habt, sozusagen der erste Aufschlag dieses Themas. Es gab dann zum späteren Zeitpunkt 2022 dann sozusagen die Weiterführung im Rahmen der Berliner Luft. Warum gerade dieser Pfefferminzlikör?
Also es ist schnell und einfach erzählt. Der Pfefferminzlikör aus Berlin, Berliner Luft, ist halt ein sehr milder Likör. Ja. Und wer Overkill kennt, wir sind natürlich auch immer sehr unternehmenslustig. Es gibt halt bei uns sehr viele Fußball-Nerds, unter anderem mir. Ich bin halt auch viel halt im Berliner Stadion groß geworden, Fußballkultur, so das Ganze drumherum. Ich glaube, da bin ich auch immer mal so ein bisschen auf dem Dresscode-Film hängen geblieben, habe mich an den Großen orientiert. Was tragt ihr so für Schuhe? Welche krassen Lederjacken tragt ihr so? Was muss auch ich haben, um dazugehören zu können? So in die Richtung ging es halt. Dann natürlich auch die sportliche Aktivität, ganze Atmosphäre drumherum. Und da war es halt so regelmäßig auch auf Auswärtsfahrten relativ viele auch mitgemacht. Ob nur mit Zug oder Bus, gab's alles. Ja, und da war halt Berliner Luft immer so ein Unterhaltungs-Push. Und es war halt einfach so das Getränk, was wir halt einfach so, ja, war halt unser Auswärtsgetränk, ja.
Er setzt auch ganz gut das Zähneputzen, wenn es mal
sagen. Sehr, ist halt mild, ist halt nicht so hochprozentig, ist halt nicht so, ist halt nicht wie ein Whisky, ein Cognac oder sonst irgendwas, sondern es ist halt mild, es geht gut runter, ja. Ja, das war erstmal so unser Getränk, dann haben wir halt uns oft auch immer so diesen Slogan gegeben mit so ein paar Homies, so, this is the voice of the Pfeffi Boys, wir haben uns dann selber mal so ein bisschen als Pfeffi Boys bezeichnet, Pfeffi Boys, Pfeffi Girls, auch für die Girls, die mitgekommen sind, ja, und dann gab es quasi diese, ja, ich sag jetzt mal Trinkkultur rumherum, um Auswärtsfahrten, gepaart mit dem einen oder anderen Slogan hin und her, und dann haben wir halt gesagt, ey, farbtechnisch muss man natürlich auch dazu sagen, dass es voll mein Genre erfüllt hat. Viele draußen kennen es halt schon. Ich habe so ein Faible für Pastelltöne, Mintgrün und Babyblau vor allem, so meine Lieblingsfarben. Ja, und dann war natürlich das Design der Flasche mit dem Mintgrün hat natürlich auch nochmal so seinen Teil dazu beigestellt, dass wir halt gesagt haben, ey, wie sieht's aus, wenn wir Berliner Luft X Puma auf dem Disc bauen? Damals hat sich die Chance ergeben, dass wir ein Pack bauen durften. Für mich ganz wichtig, auch so als 19-Jahre-Kid, war es so Puma Disc mit dem Discverschluss, Drehverschluss, ganz ikonisch war und das war so das Must-Have. Also war für mich ganz klar, Der Schuh muss auf jeden Fall sein, um erstmal meinen persönlichen Geschmack und auch so die Zielgruppe um mich herum gerecht werden zu können.
War Puma damit fein oder musstest du umkämpfen?
Nee, Puma war damals tatsächlich fein damit, ja? Weil okay. Zu der damaligen Zeit der Puma Disc eigentlich auch recht regelmäßig in der Produktlinie, Produktrange verfügbar war. Ja. Das heißt, aus Marketing-Sicht hat es tatsächlich auch immer Sinn gemacht. Und es war auch ein sehr spezieller Schuh, der oft auch für Collabs genutzt wurde, weil der tatsächlich auch ein bisschen divers und der, das war noch nie so der wirklich kommerzielle Schuh. Der war schon immer ein Spezialistenschuh. Auch sehr begehrt im asiatischen Raum, wo man halt auch immer mit crazy Design um die Ecke kommt und ja. Dann Puma Disc Blaze Cage war damals der zweite Style aus dem Set. Das war für uns damals noch nur ein ungeahntes Risiko, weil die Silhouette war komplett neu. Es war so gefühlt Markteinführung, auch zu dem Zeitpunkt, wo halt so Sock Uppers à la NMD und Co. Sag ich mal, so ihr Momentum halt hatten. Und beim Blaze Cage war es halt so, dass wir genau die gleiche Stückzahl genommen haben und der war für uns halt so ein bisschen Risikopatient, weil ich natürlich meine feste Stammzielgruppe dem nicht zuordnen konnte und sagen musste, ey, wir probieren mal und gucken mal aus. Das war damals natürlich ein Wunsch von Puma, das ist auf uns zugekommen, ey, das ist halt ein Marketing-Style, Markteinführung, wollen wir das nicht irgendwie zur Markteinführung so ein bisschen unterstützen? Und wir haben uns da nicht verwehrt, sind da mit der Story Berliner Luft um die Ecke gekommen. Es war damals nicht ganz so einfach, weil am Ende des Tages ist es natürlich, geht's halt um Alkohol. Bei den Sportswear Brands ist es auch immer ein sehr sensibles Thema, inwiefern man so ein Thema unterstützen oder pushen kann. Wir haben dann damals den Weg angetreten, dass wir erstmal Berliner Luft in Berlin angegangen sind, um zu erfragen, ey, guck mal, das ist so unsere Idee. Das wären so die Modelle Overkill X Puma, das sind die Designs. Wie sieht's aus? So, hättet ihr da Bock drauf? Weil am Ende des Tages brauchst du natürlich auch nur das Go von der eigenen Brand, weil es ja ein Unterschied ist, ob du nur dich farblich anlehnst oder ob du eine Lizenz dafür bekommst, dass du vielleicht auch Wordings oder Designelemente nutzen kannst. Berliner Luft hatte damals schon eine Marketingagentur hier in Berlin, die relativ fit war und das Thema ganz gut einschätzen konnte und uns halt auch unterstützt hat, dabei Berliner Luft auch zu überzeugen, ey, das ist eine gute Sache, mach das mal. Limitierte Stückzahlen damals, waren keine hohen Mengen. Ich glaube damals each 550 Paar, also wir reden insgesamt zwei Schuhe auf 1100 Paar, nicht viel mehr. Und ja, einfach dieses auch damals authentisch, wir haben uns selber in Szene gesetzt, wir sind Jungs, die unterwegs sind, wir trinken gern diesen authentischen Berliner Located Likör mit den Lieblingsfarben und haben dann halt probiert, Storytelling von Berliner Luft auf die Schuhe zu übertragen. Haben dann zwei Themen kreiert. Den einen haben wir relativ nah an das Design der Glasflasche von der Berliner Luft designt mit Silberelementen, mit Glaselementen. Die Untersohle, die Außensohle war so translucent, die sollte das Außenglas darstellen. Und dann haben wir natürlich auch die Font von den, ich nenne es jetzt mal, wie nennt man jetzt die Sticker auf einer
das Etikett, auf
der Flasche Etiketten, genau, ja. Mhm. Die Designelemente der Etiketten auch mit eingebaut auf den Schuhen. Und von daher war, also ich sag mal, die verblüffende Ähnlichkeit sehr gegeben.
Ja.
Zweiter Schuh, Blaze Cage, ganz einfach, wir haben der eine war direkt am Berliner Luft angelegt und der andere war einfach, wir haben ihn Blackout genannt, wir haben ihn komplett schwarz gemacht, mit im Knit reingenähte mintgrüne Punkte. Haben ihn einfach Blackout genannt, weil wir gesagt haben, ey, pass auf, wir wollen einfach eine krasse Release-Party machen. Und der zweite Schuh ist einfach der Schuh für die After-Hour, für die zu lang durchzechte Nacht. Wer uns halt kennt, wir gehen halt gerne feiern. Viele aus dem Team sind halt sehr elektronisch basiert, haben halt damals einen geilen Techno-Rave gemacht und haben halt gesagt, ey, das ist so der Schuh, den du mit auf Party nimmst, wenn du vielleicht eine Nacht zu viel gefeiert und gesoffen hast. Und der Schuh ist halt ein bisschen dunkel, Darkness und ja, so ein bisschen sinnbildlich für einen Blackout, wenn man einen über den Durst getragen hat. Und jetzt kommen wir wieder zum Release-Event. Party war, ich glaube, so mit die krasseste Party, in mehreren Interviews auch schon mal erzählt. Wir haben damals einen Club auch bei uns in der Straße, Köpenicker Straße, gemietet. Ich glaube, so Kapazitäten 300 Personen. Ich glaube, 500-600 waren da. Also wir waren mehr als überaus gebucht. Damals halt noch Mode Selector als Live-Act aufgelegt.
Ja.
Komplett elektronisch basiert, das Event. Und gesponsert von Berliner Luft. So, das, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit Tableaus durch die Massen gelaufen bin. Die Leute tatsächlich fast mit Berliner Luft abgefüllt habe, inklusive mir selber. Ich habe relativ schnell nach 1-2 Stunden schon oben ohne auf der Musikbox getanzt.
Immer gutes Zeichen.
Als Elektro-Wikinger kann man sich auch vorstellen, natürlich vor 300 bis 500 Leuten, wenn der Shopbesitzer oben ohne, ich bin ja jetzt auch nicht die Modelfigur, dann da wie der Techno-Wikinger auf der Techno-Box rumstampft, dann haben natürlich viele das Handy rausgeholt, haben halt Videos gemacht und so, oh, jetzt können wir Mark mal einfangen, der hat irgendwann Durst getrunken und ja, alle haben Vollgas gegeben bis zum Ende und ja, ich habe mir das tatsächlich alles in dem Club an dem Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn die Leute wissen, was damit gemeint ist. Und ich glaube, um 5 Uhr früh hatte ich tatsächlich Blackout, habe gar nicht mehr durchgesehen. Wir hatten RBB da. Die haben das ganze Event mit einer Kamera begleitet.
Und wollten schlussendlich noch ein Interview von dir?
Sind dann irgendwann mitten in der Nacht, dann mal 2-3 Uhr gegangen. Bis 5 Uhr waren sie zum Glück nicht da. Und wir hatten damals auch Besuch überregional aus Dresden, Halle, Leipzig, Chemnitz, so Einzugsgebiet. Und sind dann, die Leute haben mich zum Store getragen um 5. Und wir haben im Store im Hinterhof in der Remise, jetziges Gate Fashion Store, damals eine in der Off-Location eine Ausstellung kuratiert. Mit ganz viel Puma-Modellen aus der Vergangenheit rund um Disc. War halt eine Puma-Disc-Ausstellung. Ja, wir waren um 9 mit RBB verabredet. Und um 9, beziehungsweise um 10 sollte der Release starten. Wir sind um 5 mit einem kompletten Blackout mit circa 30, 40 Leuten.
Autsch.
Da den halben Kilometer bis zum Store. Haben dann tatsächlich knapp 3 Stunden dort gepennt. Also die, die noch schlafen konnten. Wir waren alle einfach komplett voll. Und wir hatten so ungefähr schon auch früh um die 100 Stammkunden vom Laden, die dort, ich sag jetzt mal, gecampt haben.
Von denen wurdest du dran vorbeigetragen?
Viele oder von was? Denen kamen auch vom Event. Also manche haben halt einfach nicht geschlafen, haben die Nacht durchgesoffen.
Wow.
Wir sahen, also ich würde sagen, 75% der Leute sah so ein bisschen Walking Dead-mäßig aus. Und ja, um 9 pünktlich war RBB, da hat geklopft und wir haben da in der Remise gepennt, ich glaube mit 15, 20 Leuten. Also links war die Ausstellungsfläche und rechts damals noch unsaniert, da konnte man schlafen, hatten nur Räumlichkeiten, Luftmatratzen aufgeblasen. Der eine oder andere hat da über Toilettenkelch gehockt. Girls waren auch mit am Start, damals noch aus dem Team. Wir waren total fertig, schnell Zahnbürste rein im Mund. Absoluten Kater gehabt und dann war das tatsächlich so, dass wir personell so dünn besetzt waren, dass uns Stammkunden ausgeholfen haben. Stammkunden haben uns ausgeholfen, die Kunden zu bedienen, die Schuhe einzupacken.
Krass.
Und ich habe halt mit meinem durchzechten Zustand, ich habe mich motiviert, ich war dann direkt am Start und habe dann natürlich auch das RBB-Team begleitet. Ich dachte mir so, Alter, oh Gottes Willen, 2 Stunden schlafen, so ein Schädel, total fertig, aber wir haben halt straight durchgezogen, voller Erfolg, die Party war so geil, es hat alle, die dabei waren, werden es nie vergessen, das wissen wir. Jede Party, die jetzt im Nachgang folgt, wird irgendwie daran irgendwie so gemessen und orientiert. Für Puma ein Mega-Erfolg, für uns Mega-Erfolg zur damaligen Zeit, instantly alles ausverkauft, was für uns eine Mega-Überraschung war. Das war, ist immer ein Wunsch, aber nie eine Erwartungshaltung. Man muss aufpassen, dass man die Erwartungshaltung auch nicht zu hoch setzt. Und vor allem beim Blaze Cage damals so, ey, okay, wir haben Mut bewiesen.
Mhm.
Wir haben spezielles Design auf den Schuh gehabt. Es war Markteinführung. Wir hatten vollen Erfolg, weil die authentische Story nach draußen und unsere Community so interessiert hat. Und das Ganze drumherum, bis hin zur Party und dem tatsächlichen Release, war halt so rund, dass das Ding ausverkauft war und ein voller Erfolg war. Das war auch der Grund, warum es später nochmal Making-of gab und ein Pfeffi Boys 2.0 geben sollte, weil man einfach an diesem Erfolg von dem ersten Projekt auf jeden Fall nicht vorbeigekommen ist, von der Erinnerung. Und deshalb musste das fortgesetzt werden.
Das ist ein ziemliches Highlight, über das du gesprochen hast. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der kommende Schuh, über den wir jetzt sprechen, aus dem Jahr 2018, das Ganze aus deiner Sicht nochmal toppt. Ich würde ehrlicherweise, zumindest von der Sicht von außen, davon ausgehen. Denn 2018 erschien euer EQT Support 93 mit der BVG. Das ist halt ein Schuh, der wird heute noch sehr gerne von der W&V, also der Werben und Verkaufen, einem Fachmagazin aus der ganzen Werbeindustrie, hoch und runter dekliniert, wenn es um gute Kollaborationen geht. Vor allen Dingen, wenn es um gute Kollaborationen im Sneaker-Bereich geht. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das Ding hat auch nicht ohne Grund richtige Wellen geschlagen, oder?
Genau, da muss ich nur reingrätschen. Ich darf mich nicht ganz ehrlicherweise mit fremden Federn schmücken. Wir waren damals der exklusive Retail-Partner für diese Collab und haben die Content Creation übernommen. Es ist aber keine offizielle Overkill x Adidas x BVG Collab, sondern dieses Projekt musste relativ schnell aus dem Boden gestampft werden. Es war so eine Once-in-a-Lifetime-Chance für Adidas, die damalige Marketingagentur, die die BVG betreut hat. Und deshalb konnten wir nur bedingt auch unsere Meinung zum Design dazu geben. Man musste eigentlich relativ schnell mit Materialien, die vorhanden waren, ein Produktdesign. Das heißt, es gab keinen anderthalb Jahre langen Produktentwicklungszyklus hinter dem BVG-Story. Sondern ich glaube, damals im Lead, Till Jagler, der ja vielen von uns bekannt ist, der war halt so ein Marketing-Lead, musste das Projekt, ich glaube, so innerhalb von 3 bis 5 Monaten gefühlt umsetzen, was für eine Collab eigentlich ein unmögliches Zeitfenster ist. Mhm. Und deshalb konnte man damals das Produkt jetzt nicht bis in alle Facetten und Nuancen zu Ende oder ausentwickeln. Deshalb war der Upper von dem Future Support damals 93 relativ clean, schwarz-weiß, und das Spezielle war ja tatsächlich der Cage oder so diese Major-Idee war ja das angenähte Ticket. Letztendlich war es so, dass die Idee von Adidas stammt, Adidas auf die BVG zusammen zugekommen ist und Adidas uns auserkoren hat als den ideellen Retail-Partner. So ist es eigentlich wirklich gewesen. Für viele ist es eine Erinnerung, als wenn es unsere Collab wäre und wir das designt hätten. Aber wie gesagt, darf mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. All over muss man sagen, dass das einer der krassesten Releases ever war, von der Medienwirksamkeit, glaube ich, der stärkste Release, den ich jemals in meiner Erinnerung habe. Es gibt nichts, was daran reicht.
Ich habe jetzt noch Bilder im Kopf davon, wie dieser Blick oben von der U-Bahn-Station runter auf die Straße zu eurem Laden und wirklich alles.
Also wir haben ein Campout gehabt, ich glaube 3-4 Tage. Ich habe die kompletten Nächte mit den Campern vor Ort verbracht, dort geschlafen. Ich habe noch die Listenchecks gemacht, über Nacht im Regen. Ich stand draußen auf der Stromtonne mit Megafon, kann mich dran erinnern, als wenn es heute gewesen wäre. Wir haben auch Frühstück gemacht. Ich weiß noch, meine Mutter, meine Schwiegermutter, die haben Brötchen geschmiert, für die Camper und. So gut bürgerlich, Mutti-Style. Die Medienaufmerksamkeit war die krasseste ever, weil alle regionalen wie überregionalen Medien darüber berichtet haben, national wie international. Wir waren in Taiwan in der Zeitung, auf Taiwanesisch, in Holland.
Wahnsinn.
Ich weiß noch, beim Release selber hatten wir plötzlich Gewitter. Wir mussten erstmal, den Store haben wir gefüllt mit Reportern und Kameras. Der ganze Store war gefüllt, wir haben überfüllt, wir haben gar nicht alle Kamerateams reinbekommen. Al Jazeera war damals vor Ort.
Wow.
Für mich war Al Jazeera in der damaligen Zeit als Nachrichtensender, habe ich immer nur in Verbindung gebracht, heute auch viel mit natürlich viel Berichterstattung zu Terror. Und ich so, Al Jazeera, Sneaker, Schuhe, krass. So, vom BVG-Vorstand, die waren damals da, Till natürlich auch, Marketing-Team, Adidas. Muss man sagen, es hat alle Rekorde und wie geschlagen, zur gleichen Zeit gab es auch, zur damaligen Zeit hat auch der DFB Nationaltrikot vorgestellt und es gab gefühlt mehr Blitzlichtgewitter und mehr Interviewanfragen und Medienaufmerksamkeit um den Schuh, der bei uns released wurde mit unserem Content, als wie vielleicht zur damaligen Zeit, wo so ein Trikot veröffentlicht wurde. Und das war für uns schon also ein riesen Medienrummel, deshalb auch auf jeden Fall dankbar, dass wir da auch als Partner an der Seite von Adidas agieren konnten. Content Creation von A bis Z, alles hat mega funktioniert. Der Release wurde geteilt, wir haben den Bärenanteil der damaligen Mengen bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab 500 Paar, bin mir nicht ganz sicher, waren alle durchnummeriert. Wir hatten so circa 400 und es gab, glaube ich, so 50 bis 100 Paar im Adidas Originals Flagship Store an der Münchstraße. Unser Release lief gesittet ab, strukturiert, ohne Probleme, sehr transparent, wer wo was bekommen hat. Ist ja auch immer auch so eine Thematik, ne, Backdoor und. Also da waren damals, wir konnten alle glücklich machen. Also alle. Es gab natürlich mehr Nachfrage als wie Angebot, aber durch den Clou mit dem Jahresticket, das war der Marketing-Move. Darüber musste jeder berichten. Wer auch immer als allererstes diese Idee initiiert hat, ich weiß jetzt nicht, ob sie 1:1 von Till kommt, aus dem damaligen Adidas-Team oder tatsächlich im Koop mit der Marketingagentur der BVG, aber das war ein Geniestreich. Fertig.
Wahnsinn. Meinst du, dass man sowas nochmal in irgendeiner Art wiederholt bekommt?
Also ich glaube schon, es gab und gibt immer Ansätze und ich glaube, wenn man wenn, ich glaube, Marketing-Teams tatsächlich bei den Brands, ich glaube, die muss man einfach abholen und überzeugen und die müssen manchmal auch ein bisschen lokal connected sein, damit sie das ein oder andere Thema greifen können, was vielleicht einen ähnlichen Abstrahleffekt haben könnte. Und es gab tatsächlich auch schon Pitches von uns an Hersteller mit Themen, die ähnlich oder genauso groß sein könnten, die bis heute noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, deswegen kann ich darauf nicht eingehen. Aber es gibt auf jeden Fall immer mal wieder so, ich glaube, es gibt schon Optionen, da mal ranzukommen. Es ist nicht einfach, es ist nicht easy going, es wird nicht jedes Jahr passieren, aber ich würde nicht ausschließen, dass es in einem Intervall von kreativen Köpfen und einer Brand, die viel möglich macht und noch vielleicht ein Third-Party-Partner, der das auch erkennt, solch ein Marketing-Move, dass es da nicht auch wieder Möglichkeiten für die Zukunft geben kann, an so einem Erfolg anzuknüpfen. Man muss auch sagen, dass viele Projekte im Nachgang darauf basieren, also gerade viele Kreativagenturen, die es so gibt in Berlin, in Deutschland, haben damals von diesem Projekt mitbekommen. Und wenn so eine Agentur zwischen einem vielleicht ein Partner aus einer Automobilindustrie zum Beispiel sitzt und so eine Marketingagentur, die mal genau von so einem Projekt Wind bekommen hat und sich dann noch ein Partner wie uns wählt, wo man sagt, ey, ihr seid der Retail-Partner, ihr könnt das Produkt kreieren, wir haben den Partner, der die Lizenz zur Verfügung stellt. Also ich glaube, da kann es immer noch spannende Projekte auch für die Zukunft geben.
Ja, Schlagwort in diesen Zeiten nennt sich da ja Cultural Marketing. Das ist ja nichts, was erst irgendwie vorgestern entstanden ist, sondern schon vor einigen Jahren, beziehungsweise auch schon vor einigen mehr Jahren, aber Schlagworte braucht es ja manchmal in dieser Werbebranche. Wenn du so eine Ablehnung bekommst gegenüber eines Pitches, den du einer Brand oder einem Partner gibst, fuchst dich das sehr oder bist du da so sportlich, dass du sagst, na okay, dann nicht jetzt, vielleicht ein anderes Mal oder ich nehme die Idee mit irgendwo anders hin, beziehungsweise ich habe da eine Schublade, da ist so viel Schönes drin, mal gucken, was als nächstes kommt.
Ja, also ich bin generell sehr entspannt, muss ich sagen, weil ich sehr selten mit einer hohen Erwartungshaltung an Partner antrete. Wenn wir einen Pitch vorbereiten, bin ich oft von der Story und vom Design überzeugt, weiß natürlich, das kann der Move werden, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich immer den Ansprechpartner finde in der Brand, der das zum jetzigen Zeitpunkt meistens dann im Cultural Marketing sofort für sich halt auch so entdeckt. Ja, es kann dann immer ein Wenn und ein Aber geben. Oft ist es schon so, wenn es um Lizenzen geht oder einen dritten Partner, dass man direkt so die Abneigung hat, oh, Legal, weiter Weg, Lizenzen, Lizenzverträge, es muss viel ausgehandelt werden. Das ist, sowas ist schon immer mal eine Hürde, das weiß man auch im Vorfeld. Davon sollte man sich aber nicht immer ausbremsen lassen. Und nee, erstmal ist es so ganz sportlich, wir pitchen um. Ich schmeiß nicht mit Pitches bei allen Herstellern um mich herum, sondern ich probiere schon dann zu pitchen, wenn ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass ich auch ein Gehör bekomme, weil man muss ja auch immer so sehen, die Ideen, die man dort präsentiert, wenn die nicht zur Welt kommen, dann hat man halt auch mal eine Idee präsentiert, ja, und die kann sich dann vielleicht auch jemand nehmen oder copy-pasten oder was auch
passiert?
Immer.
Zumindest, dass du hellhörig geworden bist, als mal irgendwas kam?
Nee, ich glaube, nur eine von unseren ganz wichtigen Major-Sachen, die wir so gepitcht haben, die sind tatsächlich bisher immer noch hinter verschlossenen Türen. Und wie gesagt, da gibt es ein, zwei, ich kann nicht drüber reden. Ich hoffe, irgendwann ist die Zeit reif und dann gibt es den riesen Knall. Wir waren auch schon zweimal sehr weit. Mal gucken, wie die Story ausgeht. Aber nee, tatsächlich sind wir da sehr partnerschaftlich, immer eher cool, weil am Ende des Tages mit Druck, mit einer Erwartungshaltung oder mit einem falschen Ton erreicht man wenig. Und ich bin da mal so nach dem Motto, alles kann, nichts muss, ja. Bin da sehr entspannt.
I can if I want und no walls needed. Das sind dann die zwei ganz großen ZX-Themen kurze Zeit später gewesen. Wir befinden uns da in dem wunderschönen Jahr 2019. Ein Jahr, an das wir uns alle gerne zurückerinnern, weil es war das Jahr vor der großen Pandemie und dem vielen Zuhausebleiben und vielen anderen großen Problemen. Nichtsdestotrotz kommen wir zu den schönen Dingen. Das sind zwei ZX-Aufschläge gewesen, vor allen Dingen aber auch einer dabei, der ein komplett neues Produkt auch mit in den Markt gebracht hat mit einem 10.000C. Genau. Ist es so eine Sache gewesen, wo du, der ja auch riesiger ZX-Fan ist, sagst, geil, bitte, bitte, bitte? Oder musste man dich überzeugen? Oder wer hat wen? Oder war es direkt freundschaftlicher Handschlag und let's go?
Also es war eine recht schnelle Nummer. Adidas ist mit dem Projekt und mit der Anfrage an uns gestartet. Und bei mir ist es oft so, wenn ich die Anfrage für eine Collab bekomme, bin ich gar nicht immer erstmal so mega wählerisch. Also es geht nicht darum, dass ich immer überall sofort Ja sage oder immer nur meine Bedingungen stelle, sondern ich sage erstmal, ey, zeig mir doch das Produkt. Ich will mir erstmal das Produkt angucken, wenn ich das spüre und mir Spaß macht, why not? Weil oft kommen Anfragen ja dann, wenn meistens marketingtechnisch Sinn macht, bei einer Markteinführung. Das heißt, man guckt dann, ob man sich einen Retailer sucht, der dieses Produkt ganz besonders authentisch unterstützen kann bei der Markteinführung, vielleicht auch die Zielgruppe anspricht. So, beim ZX10000 war es natürlich unsere Collab-Vergangenheit, dann natürlich unsere sehr loyale Stammkundschaft, die so einen sehr starken ZX- und Equipment-Bezug halt hat. So, und für mich war es natürlich erstmal wieder Markteinführung. So, also eine Chance, der allererste Schuh. Ist ja erstmal schon mal auch wieder so ein kleiner Ritterschlag. ZX10000, unser kam noch zeitlich vorm OG raus. Also theoretisch könnte man sagen, unser ist OG, obwohl es eine andere OG-Farbe gibt. Und solche Situationen lasse ich mir ungern nehmen. Aha. Fand es auch gut, dass die ZX-Serie auch mal weiterentwickelt wurde, weil es geht ja auch immer ein bisschen so, alles schön, alles aus dem Archiv zu nehmen und das ikonische Modelle zu pushen. Aber ich finde es auch zeitgemäß, Schuhe auch mal weiterzuentwickeln, ihnen eine neue Chance zu geben und vor allem auch neue Zielgruppen zu erkundschaften, damit man halt vielleicht nicht auch immer so in der Schublade oder in der Nische stecken bleibt. Ja. ZX10000 war jetzt für mich vergleichbar auf den ersten Blick. Hat jetzt auf den ersten Blick nicht so ein Potenzial wie so zum Beispiel so ein ikonischer ZX8000, der sehr kommerziell vertreten ist. Aber ich fand den schon sehr ansprechend und auf jeden Fall war das für mich ein Produkt, was sofort in Frage kam. Ja. Da gab es jetzt keinen Grund, warum ich gesagt hätte, ey, nö. Was speziell an ihm war, ist, dass das jetzt so wieder für Nerds die Sohlenkonstruktion vom Equipment Cushion damals ist. Gab ja damals bei den Sohlenkonstruktionen immer Cushion Support Guidance, die immer verschiedene Eigenschaften und hatten verschiedene Vorderfuß-, Hinterfußläufer, bliblablub, alles sehr nerdig. Und man sich tatsächlich bei dem damals auch drauf basiert hat, weil es auch Einflüsse von Jacques Chasson gab, den Designer und Schöpfer mitunter, Mitdesigner, Mitschöpfer von der ZX Series. Der hatte damals mit, ich glaube, Aurelien Longo, das ist auch ein Designer bei Adidas, die haben halt dann aus vielen Bestandteilen der ehemaligen Modelle dieses Modell geschaffen. Und was halt da speziell war, dass er nicht die übliche ZX-Sohle hatte, sondern die Cushion-Sohle. Und ZX oder viele ZX-Modelle basieren damals vom Cushion von der Equipment-Serie, die es halt vorher gab. Ja, ist alles so ein bisschen, ich breche das mal ab, ist zu kompliziert für die Leute da draußen, auf jeden Fall.
Ich glaube, das unterschätzt du, da sind ganz viele, die richtig mal reinhören wollen
manchmal
in diese Themen, das ist ja das Schöne.
Ist es so ein bisschen nerdig so, also Equipment stammt vom ZX ab und nicht andersrum. Und manchmal war für mich als Sammler schon wichtig, aus welchem Material die Sohle ist. Also ist es PU oder ist es EVA, ist es Schaumstoff, weil das eine Material wirft Falten, wenn man draufsteht und zu schwer ist. Das eine Material bröselt nach 5 bis 10 Jahren und das andere ist unendlich tragbar, aber du hast halt dann diese Faltenerscheinung. Also in so eine Richtung ging es dann schon, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, auch mit dem jeweiligen Tragekomfort. Ja, bei mir damals auch Marketing-Move und der kam von uns und da wurden wir auch im Nachgang selbst noch von Adidas-Mitarbeitern darauf angesprochen und gefragt, ob die Idee zu dem Pack von uns war oder von Adidas. Dieses 2:1 Schuh. Wir haben ja, letztendlich war es ja so, dass der ZX10000 designt wurde. Das war eine Hommage an die ZX-Serie. Das heißt, ich habe von vielen beliebten ZX-Modellen der 1000er-Serie mir Bestandteile genommen, die zusammengewürfelt und auf diesen Schuh gehauen. Deshalb ist er auch sehr bunt. Ich habe dann probiert, dass er trotzdem irgendwie miteinander harmonisiert. Weil wenn du so ein All-Over-Ding machst, dann bist du oft sehr bunt, dann kann es sehr laut sein, sehr speziell. Und dann ist es auch schwierig, dass es miteinander harmoniert. Ich habe da so mein Bestes gegeben, dass ich das Ergebnis blicken lassen kann. Und dann gab es irgendwann so die Idee, ey, ich kann aber nicht alle Schuhe auf einen bauen. Also wir haben damals auch wieder 2 Versionen angesampelt. Ich mache das oft so bei Kollaborationen, dass ich im ersten Samplelauf 2 Visionen anfertigen lasse. Im besten Fall sind beide so geil, dass ich dann taktisch zu Adidas rübergucke, jetzt wird es aber schwer mit einer Entscheidung.
Können wir nicht beide machen?
Können wir nicht irgendwie beide machen? Da steckt, natürlich keine Taktik dahinter.
Natürlich nicht.
Ja, und letztendlich, um die Story rund zu erzählen, brauchte man eigentlich beide. Und dann gab es ja so die Überlegung, okay, mache ich hier so ein What the 10K, links und rechts unterschiedlich, so tellerbunte Knete und alle Leute, die das Ding tragen müssen, müssen halt so richtig Corona haben und mutig sein und ja, und dann gab es so die Idee, ey, wir machen was, was es noch gar nicht gab. Auch wieder Marketing-Move. Was ist, wenn wir ein kommerzielles Paar nehmen, links und rechts, und wir machen eine Special-Box, die übergroß ist, die es so noch nicht gegeben hat, wo drei einzelne Schuhe drin sind. Ein Paar und ein Einzelner. In jeder Box jeweils mal links oder rechts. So, das heißt jetzt fiktiv, wenn es 400 Paare von dem einen gibt, gibt es 200 von dem anderen, 200 rechte, 200 linker. Und so haben wir das jetzt Pack zusammen ergänzt. Und waren dann klar, ey, okay, das wird ein bisschen für Furore sorgen und die Leute werden erstmal drüber sprechen, weil eine Box, wo drei Schuhe drin sind, ist halt was anderes wie eine Box mit zwei oder vier Schuhen. Gab es so selten. Und für... ja, für Nerds und für Collectors hieß es halt beim Release, man muss sich eigentlich irgendwie zwei Pakete organisieren. Im besten Fall, dass man die limitierte Variante, das war der blaue damals, dass man halt links und rechts hat, um den als Paar tragen zu können. Und das war einfach auch so von uns natürlich, natürlich wollten wir auch, dass die Leute drüber sprechen und natürlich spielt Marketing bei uns auch eine Rolle. Ja, wir sind produktverliebt und wollen uns glücklich machen und unsere Community, aber am Ende des Tages wollen wir natürlich auch ein bisschen laut sein. Und das war auch wieder so ein Marketing-Move, wo jeder meinte, Alter, wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? So? Und bei Adidas, ich erinnere mich noch, dass mehrere gefragt haben, so, habt ihr diese Idee davon oder haben wir die euch zugeschoben? Weil ich glaube, es war so die Frage, wenn sie es uns zugeschoben hätten, ob sie es hätten vielleicht auch alleine kreieren können oder vielleicht ist es jetzt Hypothese für ein anderes Projekt hätten auch nutzen können.
Vielleicht, wer weiß.
Und ich bin auch der Meinung, dass auch damals wieder Charles, der mittlerweile dann für das Konsortium als Produktdesigner gearbeitet hat, seine Finger mit ins Spiel hatte beim Designentwurf, bei der Produktkreation. Das Ding war geboren, mega Chance damals im Headquarter gewesen, habe ein Interview mit Jack geführt, das aufgenommen wurde und wir haben das nur beim Release-Event ausgespielt, habe ihn kennengelernt, habe den die Produktdesigner kennengelernt von Adidas hinter den Kulissen, die man auch selten zu sehen bekommt und beim Release-Event in Berlin, dann in der Alten Münze, überragendes Event, damals, ich erinnere mich, waren knapp 1000 Leute vor Ort, ich glaube, wir hatten so 600 bis 800 Units vor Ort verkauft, circa. Und ja, Jack war da, das Adidas-Team war da und wir haben diese ganze Location einfach in so ein Event-Erlebnis umdekoriert. Ja, wer die Location kennt in der Alten Münze, da ist sonst so ein DDR-Museum, haben wir vorne im Kioskbereich quasi unseren eigenen Kiosk geschaffen. Magnete, Schlüsselanhänger, Postkarten. Wir haben halt viele Schuhe illustrieren lassen, die Bestandteile des Schuhs waren. Wir hatten T-Shirts als Merch. Also wir haben halt so ein Merch-Pop-Up dort gemacht. Das Einzige Nachteilige damals war, dass das externe WLAN nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, alle Leute, die vor Ort waren, mussten viel Geduld mitbringen. Es war ein Event über 10 bis 12 Stunden mit am Anfang Kampieren. 500 Leute stehen schon vor Eröffnung, vor der Location bis, kommt alle rein, wir führen unsere Programmpunkte durch. So, und in der Venue gab es halt Ausstellungen. Wir haben halt alle Original-ZX-Modelle damals ausgestellt aus der Tausender-Serie, die quasi die Inspiration für den Schuh waren. Wir haben viele Sketches und Materialien ausgelegt, Samples gezeigt. Wir haben das Interview damals ausgestrahlt auf einer übergroßen Leinwand. Das war so eine, also in Metern Display, 100 Quadratmeter großer Display. Haben dann Jack vor Ort gehabt, haben eine Signaturstunde gemacht. Jack hat vor Ort Schuhe signiert. Man war mega stolz drauf, ihn nach Berlin zu holen und auch mal die Adidas-Mitarbeiter ins Rampenlicht zu stellen, auch mal die Projektbeteiligten zu honorieren. Guck mal hier Leute auf der Bühne, das sind die Leute so hinter den Kulissen, die ihr oft nicht zu sehen bekommt, weil es aus brandtechnischer Sicht politische Gründe hat wahrscheinlich. Ja, wir haben damals Leinwände gemacht, 20 Leinwände, 20 ZX-1000 Modelle von verschiedenen Künstlern auf Leinwand ziehen lassen, damit wir auch unsere Graffiti-DNA-Wurzeln reinbringen, Catering, Drinks, Technomusik, alles war halt am Start. Das war das Mega-Erlebnis und das einzig Negative, was ich mitnehme, ist halt, das WLAN war sehr bescheiden, überlastet. Wir waren sehr langsam im Abkassiervorgang. Mhm. Die Geduld war dann irgendwann mal nach 10, 12 Stunden bei den Leuten erschöpft. Aber abseits davon war das Ganze ein Mega-Erfolg. Also das kann man auch von einem Release-Rahmen, von der Größe, von einer externen Location mit all diesen Programmpunkten, die man da hat, also das kann man schwer toppen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ne? Puma, die Party und so. Aber diese ganzen Randfaktoren mit Merch und digital und dies, das und die Personen, die da waren, das war schon schwer zu toppen.
Wie lange habt ihr da dran gesessen in der Planung?
Wir sind oft, haben wir ein Jahr Vorlaufzeit. Wenn wir glücklich sind, ein bisschen mehr haben, dann 1,5 Jahre. Also so von der Produktkreation bis zum Release können schon mal 1,5 Jahre vergehen. Also darf man auch nicht unterschätzen. Manchmal so ein Mustersätze in der Sample-Produktion, das dauert dann auch mal von einem Sample zum nächsten so circa 3 Monate. Manchmal geht es auch ein bisschen kürzer. Und je nachdem, wie zielsicher man ist mit der Idee, mit den Materialien. Also wenn du halt von Anfang an erstmal experimentierst, dann brauchst du halt einfach mehr Sample-Läufe, bis das finale Produkt so ist, dass du es auch kommerziell jemandem zumuten kannst und verkaufen kannst. Dann spielt aber Erfahrung eine große Rolle. Also wenn jetzt so Personen wie ich, die dann irgendwie mal 20 Schuhe, 25 Schuhe designt haben, da ist die Erfahrung elementar. Wenn du das erste Mal ein Produkt kriegst, bist du nervös, du weißt gar nicht so richtig, was du da machst, du musst dich erstmal rantasten und. Leute, die Erfahrung haben, die wissen schon, ich mag die Optik, ich mag die Materialien, das sind meine Kunden. So, ich sehe das Produkt, ich sehe meine Zielgruppe, ich sehe die Materialien, ich bin sehr zielsicher und dann braucht man natürlich viel weniger Sample-Läufe. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Projekte umgesetzt aus verschiedensten Gründen. Manchmal kommen die auch kurzfristig auf uns zu, also dass man sagt, ey, wir haben wieder nur diese besagten 6 Monate, viel zu kurz. Bei 6 Monate Vorlaufzeit hast du ein Sample, also du designst einen Schuh, er kommt. Und wenn er da ist und zu 50% noch nicht gut aussieht, hast du nur noch eine Möglichkeit, ihn zu ändern. Aber wenn du ihn änderst, dann muss er auch final so sein. Also das ist schon sehr schwierig. Das heißt, ist die Timeline kurz, muss man auf sichere Ideen gehen und muss wissen, was man dort tut. Da kann man nicht zu experimentell abgehen. Die experimentellen, aufwendigen Sachen, intensiveren Sachen, da braucht man schon mal 1,5 Jahre Vorlaufzeit.
Wie viel Vorlaufzeit hattet ihr jetzt für das anstehende, beziehungsweise an dieser Stelle dann jetzt gestern veröffentlichte neue 20-Jahre-Pack? Also schnell oder muss es schnell passieren? Oder?
Nee, also man muss sagen, wir haben großzügig Vorlaufzeit gehabt.
Sehr schön.
Das Anniversary, die 20 Jahre, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern man hat ja natürlich schon...
Man weiß so ungefähr, wann sowas
man hat ja so kann. 2020 sagt man so, ey, jetzt noch so 1,5 Jahre, dann bin ich in 23 drin, habe ich mein 20-Jähriges, jetzt müsste ich mal langsam die Angel ausschmeißen und meine starken Brandpartner um Kollaboration bitten, natürlich halt im besten Fall mit Design-Pitches und. Lose Anfragen kann man immer machen, aber am besten ist immer, wenn man vorbereitet in solche Anfragen reingeht. Und wir haben das fristgerecht gemacht, wir hatten großzügig Zeit. Jetzt kommt das große Aber, damit würde ich auch Adidas als Partner natürlich überhaupt nicht fronten, aber ich glaube, wir waren einfach im Jahr 2023 überhaupt nicht vom Glück verfolgt. Wir haben ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Die Nach-Corona-Zeit, der Krieg in der ganzen Welt da draußen, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, Inflation, all die Themen, die uns gerade tagtäglich begegnen, die uns den Lebensalltag erschweren, jetzt seit vielen Monaten oder auch schon wenigen Jahren, ist natürlich eine sehr intensive Zeit. Also gerade für uns, für mich jetzt als Shopbesitzer auch, Corona war schon sehr schwierig, eher mental und zwischenmenschlich. Da war immer nicht nur, die finanzielle Seite ist die eine, die andere ist halt diese Belastungszeit. Ja, und dann kommt halt direkt Krieg danach und dann kommt die Wirtschaftskrise und dann bist du halt schon mal eine ganze Weile in so einem Loch, wo du sagst, oh Mann, ey, so Halleluja, 15 Jahre ja, bergauf, Sneaker-Hype, ja. Es geht nur in eine Richtung, so wie ungebremst, weißt du, und dann kommt halt so viel auf einen zu. Und ja, wir haben 2023 viel Pech gehabt, in vielerlei Hinsicht, oft völlig unverschuldet. Und ja, wir haben auf gut Deutsch einfach das Problem gehabt bei unserem Anniversary Drop mit Adidas, dass es ein paar Details gab am Schuh, einfache Details, die war halt bei der Produktentwicklung, vom Verständnis in der Kommunikation, das kann man nicht mal ganz nachvollziehen, wo das passiert zwischen uns, unseren Ansprechpartnern oder der Fabrik, wo nicht immer alles 100% so umgesetzt wird, wie es kommuniziert wurde. Bei uns sind es kleine Details, sind halt tatsächlich die, zum Beispiel die Labels auf der Zunge, also bis die mal so aussehen, wie sie aussehen sollen, mit der Farbe, auch wenn sie relativ einfach sind. Ja, da gab es halt Abweichungen und wir haben dann halt Zeit verloren. Wir haben tatsächlich, das Produkt war an sich verfertigt, aber kleine Details, die an dem Produkt angebracht wurden, die waren halt noch nicht final. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, bei solch großen Brands wie halt auch Adidas, dann muss halt nochmal ein Mustersatz her. Dann kann man nicht auf Risiko gehen und sagen, ey,
passt schon irgendwann.
Einen Tag, nachdem ich das Sample bekommen habe, wo ich eine Abweichung habe, schicke ich mal jetzt noch ein Label nach, wo die Farbe halt richtig ist. Nein, es muss dann halt wirklich noch mal der Schuh produziert werden, es muss nochmal rangenäht werden, es muss halt alles sitzen, damit man halt einfach auch fein ist. Das ist ja auch richtig, weil am Ende des Tages soll ja zum Release auch ein Produkt dastehen, hinter dem wir stehen, mit dem wir zufrieden sind und wo beide Seiten sagen können, das ist es halt. Und es war halt leider absehbar, dass wir es zeitlich tatsächlich in 23 nicht mehr packen, obwohl es der Major-Auftrag war. Und dann haben wir gesagt, ey, am Ende des Tages, wir machen uns nicht heiß. Das Wichtigste ist, dass das Produkt geil ist, dass die Leute zufrieden sind. Und wenn uns 2 oder 3 Monate fehlen und wir rutschen halt in 24 rein und sind eigentlich im 21., dann ist es halt so. Wir sind Overkill, wir sind ein bisschen authentisch, wir sind ein bisschen wild, bei uns können auch mal Sachen schieflaufen. Wir können ja Interviews wie heute oder im Podcast nutzen, um auf solche Lebensgeschichten aufmerksam zu machen. Und da hat ja keiner grob fahrlässig gehandelt, sondern es gibt einfach viele Faktoren, die man in solchen Zeiten nicht ganz beeinflussen kann. Und am Ende sagen wir, ey, lieber die Zeit nehmen, dass das Produkt geil ist, als wieder irgendwie da anfangen rumzufuschen und dann bin ich im Nachgang fängt Fingerpointing an oder man ist halt unzufrieden, ja. Und daher war gegen Ende 23 klar, wir rutschen in 24 rein. Januar, Februar war man auch noch nicht ready, ist auch nicht die, also Januar ist auch irgendwie so für uns nicht so die Zeit, wo wir es dann so auch zur Welt bringen wollen. Und da haben wir gesagt, ey, so ab Februar ist die Lieferung möglich. Die Schuhe kamen dann auch just in time. Da haben wir gesagt, ey, Ende März, bis Ende März kriegen wir dann irgendwie alles hin. Wir müssen ja dann noch die Content Creation machen. Manchmal hast du die Samples nur in einer Größe, irgendwas ist noch nicht final und für so eine Content Creation brauchst du schon mal so einen Mustersatz. Du brauchst halt für Models verschiedene Größen, fürs Video hin und her. Die Gegebenheiten müssen erstmal da sein und dann wird's halt spannend. Die letzten 6 Wochen vorm Release, die sind dann knackig. Also man unterschätzt, wie krass man ins Schwitzen kommt, weil man halt 2 Wochen vor einem Release die Welt informieren will mit geilem Material und was alles dazu gehört, von Woche 6 Formulis bis Woche 2 Formulis, diese 4 Wochen, die sind so tight. Ja, das ist auf jeden Fall sportlich gewesen jetzt die letzten Wochen.
So, und jetzt zeige ich.
Du hast es mitgebracht. Jetzt feiern wir halt nach. 20 Jahre Story-Jubiläum 2023, wir sind halt im 24., was überhaupt nicht schlimm ist. Wir nehmen es auch nicht auf die Schippe und wir genießen einfach die Zeit und zelebrieren jetzt die Produkte. Soll ich denn mal hier...
Ja, bitte. Man soll ja keine Schuhe auf den Tisch stellen, aber beim Oshun-Podcast ist es erwünscht und erlaubt.
Alles klar. Ich fange mal so Stück für Stück an, werde auch mal kurz hier das gute Stück in die Kamera zeigen. Und zwar handelt es sich jetzt hier um den ZX 6000 für die da draußen, die noch nicht ganz so informiert sind und heute vielleicht Fan von der Silhouette werden können. Ich gehe mal auf schnelle Easy Details ein, dann lege ich den Schuh mal gleich wieder zur Seite. Wo wir natürlich mega happy sind, ist, dass wir auch wieder unsere Graffiti-DNA mit ins Spiel bringen wollten. Das heißt, wir haben unser eigenes Logo abseits von unserer CI-Font umdesignt und in so einer Graffiti-Tag-Font nachempfunden. Sieht man im Heel-Bereich zum Beispiel unser Quote, das ist unsere Bildmarke, getaggt und haben zum Beispiel auch das Logo schön zu sehen oben auf der Zunge, haben halt so ein 20 Jahre Overkill Logo entworfen, auch getaggt, schön in Graffiti-Manier. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil viele gehen immer an ihrer CI-Font nicht ran, also Logo muss Logo sein, ist unberührt. Ich bin da total einfach, wenn es das Projekt hergibt, auch mal ein
Let's bisschen go. Wild,
ja, genau. Let's go, ja. Guerilla-mäßig.
Und ein schönes Blau drauf.
Auf jeden solche Fall. Details nice. Haben wir dann auch auf den Lacetex verbaut. Lacetex haben wir auch in mehreren Farben bei den verschiedenen Sets mit dabei. Und ja, wer uns halt kennt, linker, rechter Schuh, wir haben halt auf der einen Seite haben wir halt bis Overkill-Logo. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Adidas Trefoil drauf. Ja, links und rechts immer ein bisschen Diversität, haben das Ganze auch noch mal im Inzock drin. Ansonsten ist der Schuh relativ schlicht. Wir haben auf der Torsion Bar unten noch unser Logo raufgeprintet, was auch noch so ein kleines Design-Detail ist. Ansonsten ist der Schuh relativ schlicht. Und zwar abseits von den Collabs, die wir vorhin besprochen haben, mit all den bunten Facetten und Ideen, habe ich mich nach dem letzten Projekt, den wir auch mit Adidas umgesetzt haben, die auch immer sehr wild und sehr laut waren, diesmal so nach dem Motto Keep it simple. Das heißt, ich habe so ein bisschen geguckt, auf wo kommen die Produkte her aus Anfang der 90er, wie wurden sie damals designt, immer mit einer Kontrastfarbe, relativ schlicht, also weiß-graue Akzente, Kontrast, in dem Fall hier dieses knallige Cyanblau, Babyblau kann man es schon nicht ganz nennen. Der ähnelt halt sehr stark auch einem ZX 5000, ZX 4000, also auch Elemente von OG-ZX-Modellen, die es gibt, ähnelt dieser Schuh sehr stark. Ja, und wir haben dann probiert, unsere eigene Note noch einzubringen. So schöne Details wie jetzt auch mal Torsion Bar hier an der Seite noch die Boss Emboss reingeprintet. Oder halt auch die 3 Streifen deiner Mitsohle nochmal angemalt. Das sind so, ich probier mal ranzugehen, paar Designelemente zu schaffen, die Adidas vielleicht auf kommerziellere Inline-Produkte nicht umsetzt, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob das Kosten oder Geschmack oder was auch immer. Aber Collab muss ja immer ein bisschen special sein. Und deshalb kleine, aber feine Details, Graffiti-Font, Logo hier, da mal was angepinselt, wo man sonst bei Inline-Modellen halt nicht findet, dann ist das Ganze schon fertig. Für mich ist es sehr alltagstauglich, sehr clean,
total, ja.
Sehr zeitlos. Und ja, das war quasi der Ansatz. Ja. ZX immer für mich favoritisiert auf der Toe, so ein shiny Pinstripe-Mesh. Ansonsten Materialien, ein bisschen mehr Premium, schönes Nubuck. Setze ich schon nochmal von den Materialien von Inline-Modellen ab. Deshalb kleiner Collab-Aufschlag, exklusiv nur bei uns verfügbar, von den Materialien schon etwas wertiger, wie man es auf einer kommerzielleren Inline-Variante erwartet. Auch hier hilfreich natürlich für uns die Opportunity für so ein 20-Jahre-Anniversary. Da kann man sich auch mal ein paar Materialien wünschen.
Ja. Sehr schön. Nach dem ZX6000 folgt der EQT.
EQT Guidance, damals 1993, Zweier-Equipment-Serie für alle Nerds unter uns. Warum der Schuh? Ist meine Favorite-Silhouette, wenn es um Adidas Equipment geht. Als ich ein kleiner Teenager war, war das so mein most famous Equipment-Silhouette. Ich bin noch großer Support- und Cushion-Fan. Aber das war mein Liebling. Damals auch mein teuerster Schuh, roter, originaler Guidance von 93, 650 D-Mark, Euro. Ich meine, vor um die 2000 herum.
Das ist hart, ja.
Das war auch richtig krass für Champions League Geld. Also das war das, zu der Zeit habe ich Schuhe für 200, maximal 300 € konsumiert. Aber den Schuh damals neu in Box, in Rot, also der war halt anstatt des Orange, alles in Rot. Ja, das war für mich Champions League. So, und seitdem, es gab dann toi toi toi, viele Jahre später eine Retro-Version, wo ich dann auch tatsächlich mit der Form und mit dem Shape recht zufrieden war. Ich bin da mal sehr nörglich als Nerd. Es muss natürlich immer alles irgendwie originalgetreu sein und Banana-Shape hin und her. Da verzweifeln Produzenten halt immer und Hersteller. Ich bin mit denen tatsächlich sehr zufrieden im Verhältnis zum OG und ja, hier auch einfach nur oben wieder ein Motto Orange, auch wieder die 20. Hinten diesmal draufgestickt. Bei manchen haben wir D-Boss, M-Boss gemacht. Beim Equipment Guidance haben wir tatsächlich draufgestickt, wo ich sehr stolz drauf bin. Wenn man jetzt bei dem nicht sieht, weil es der rechte, beim linken sieht man es, das Equipment-Logo, ja, mal das Performance-Adidas-Logo mit den drei Streifen. Und meistens unter den drei Streifen immer der Equipment-Slogan ist. Und wir das tatsächlich schaffen konnten für diesen Schuh, designtechnisch, auf der anderen Seite das Performance-Logo umzusetzen mit einem Overkill-Stitching drunter in der Adidas-Font. Also kleiner Ritterschlag sieht man dann auch auf der linken Zunge. Das ist halt, da wird so ein ikonisches Logo von Adidas angefasst, damit Overkill dort integriert werden kann. Deshalb haben wir auch so tolle Slogans, weil damals hieß es ja bei der Equipment-Serie The Best of Adidas, weil es für die damalige Zeit das Beste vom Besten auf Produktebene war. Und wir haben tatsächlich eingenähte Labels in den Schuhen drin, wo drauf steht The Best of Overkill.
Nice.
Als kleine Hommage. Na,
20 Jahre.
Letztes Detail, Farbton, warum Orange? Auch kleine Hommage. Ich gehe mal ins Adidas-Archiv zurück. Adidas X-Series, auch Anfang der 90er, gab es ein Adidas Radikal mit einer sehr speziellen Sohlenfunktion, Sohlentechnologie. Das war ein Schuh, man munkelt, es soll nur um die 300 Paar damals gewesen geben. Eigentlich Produktentwicklung sollte das ein Sprintschuh sein. Das heißt, viele Schuhe, die damals getestet wurden, haben hier so rote Tartanspuren drauf, weil Läufer die genutzt haben. Es gab aber tatsächlich auch welche zu kaufen damals am Kudamm. Also der Schuh hat Ikonenstatus, den wird man aufgrund der speziellen Sohlenkonstruktion wahrscheinlich nie wieder neu auflegen. Und das ist halt so absolute Champions League. Man zahlt heutzutage unter Sammlern 2.000, 4.000 Euro für den Schuh. Der hat genau diesen Farbmix. Und ja, ich hatte halt Bock, den Radikal Colorway als Hommage auf den Guidance zu packen.
Sehr schön.
Das ist die Idee dahinter.
Ein Trio besteht im Namen schon aus drei, deswegen fehlt noch der letzte.
Genau.
In der Reihe.
Wie sind wir denn eigentlich zeitlich? Sind wir schon sehr weit ausgeufert oder sind wir noch halbwegs im Rahmen?
Kannst so viel erzählen, wie du möchtest, mein Lieber. Das ist ein Podcast da.
Alles klar. Ja, Spiritain 2000, die wahrscheinlich unerwarteste und größte Überraschung in dem Trio-Pack. Warum der Spiritain? Ganz klar, wir wollten uns zum Jubiläum auch noch ein bisschen abseits von ZX und Equipment, was wir sehr gut können, bewegen, um einfach auch noch eine andere Zielgruppe anzusprechen. Die letzten Jahre halt relativ stark im Trend, was wir auch persönlich sehr favorisieren im Team, sind halt so Tech-Running-Styles, ne? Y2K, 2000er, Tech-Runner, wie auch immer wir das Ganze nennen. Sportliche Schuhe, die damals im Sportladen hingen und man im Lifestyle mit einer kalten Schulter nicht angeguckt hätte.
Future-Runner.
Genau, und ja, die letzten 5-6 Jahre wurde natürlich das Eis gebrochen und im Lifestyle-Segment hat man sich jetzt sehr, sehr, sehr starke Begehrlichkeit an diesen Styles gefunden. Man muss dazu sagen, dass im jetzigen Markt, so wie man Day-to-Day-Business, wir da sehr stark aufgestellt sind mit Essex, mit New Balance. Bei New Balance ist es ein 530. New Balance ist nicht ganz so breit aufgestellt. Bei Essex kannst du von 1130, 1090, wie sie alle heißen, you name it. Viele Facetten. Und wir haben halt die letzten 2-3 Jahre in Produktabfragen, Umfragen von den Herstellern immer wieder so Trend-Research-Fragen. So, was läuft? Welcher Trend ist da? Wie lange ist er noch da? Wo kippt es vielleicht da drunter? Und was ich jetzt sagen kann, seit 3-4 Jahren ist immer wieder das gleiche Feedback. Tech Runner funktioniert, hohe Beliebtheit. Das ist für uns ein gerade nicht endender Trend. Es ist nicht abzusehen, wann diese Produkte nicht mehr gefragt sind. Und für mich ist es mittlerweile nicht mehr nur noch ein Trend, sondern es ist halt einfach so eine Produktpalette, die einfach in einer gewissen Beständigkeit dazugehört. Und natürlich haben alle Hersteller haben Richtung 2000er ein starkes Archiv, alle Running Brands, ob es nachher auch ein Mizuno ist oder lass es auch ein Diadora sein, ja, oder ein Saucony, Nike, Adidas. Alle haben relativ viele dieser Schuhe, die aktuell optisch sehr ansprechend werden und in Frage kommen würden. Die Frage ist immer nur, wann eine Brand in der Lage ist, diesen Trend zu hören und solch ein Modell zu reaktivieren. Und da geben wir immer das Feedback und ist auch so ein kleiner Rüttler an die Brands und dann heute auch an Adidas, dass wir uns dort ein bisschen mehr in der Produktpalette erwarten. Also dieser Trend, der seit Jahren ausgelebt wird, der spiegelt sich aktuell nicht wieder in dem, unserer Meinung nach nicht im Meistersegment wieder in dem Angebot von zum Beispiel einem Adidas oder Nike, wenn wir mal die ganz großen Riesen ansprechen. Es gibt links und rechts so ein bisschen Offer, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend und nicht in allen Preiskategorien.
Dann habt ihr das Blatt in die Hand genommen.
Jetzt haben wir das Blatt in die Hand genommen und die Frage war, ey, wir wollen, wie gesagt, auch den jüngeren Kunden natürlich mit abgreifen, der gerade einfach Bock auf diesen Lifestyle hat, auf diesen Style. Und haben dann halt gefragt, ey, wie sieht's aus? Archiv, können wir im Archiv gucken, welche Optionen gibt's? Dann ist halt immer die wichtig, welches Tooling gibt's? Also für die Leute da draußen ist halt, ne, welche Sohlenform, welche Maschinen sind vorhanden, um die Sohlen zu pressen, weil das teuerste am Schuh ist halt immer die Sohlenform und da müssen halt Molds gemacht werden.
Das ist nicht ganz ohne.
Das ist sehr teuer, da muss man halt auch erstmal auf eine gewisse Mindestanzahl kommen, damit das Ganze finanziell irgendwie darstellbar ist. Und wenn halt Schuhe zu lange nicht wieder produziert wurden und vielleicht all diese Formen und Molds, die man braucht, um die Schuhe zu produzieren, halt nicht mehr haltbar sind oder zerstört sind, dann muss man das alles wieder neu produzieren. Das ist ein mega Aufwand. Naja, wir haben halt gegengecheckt, welche Optionen gibt's, welche Schuhe können gerade produziert werden, die es so von damals so im Archiv gibt, wo kann man relativ schnell den Startknopf drücken. Wir haben halt so eine Auswahl von 15 bis 20 Modellen bekommen von unseren Ansprechpartnern aus dem Konsortium-Team. An der Stelle auch nochmal einen lieben Gruß an Jupp und Otto, die uns da begleitet haben bei der Produktkreation, Zungenbrecher. Und ja, wir haben uns halt die Fotos angeguckt und da habe ich gesagt, ey, okay, da waren schon ein paar heiße Geräte, sage ich jetzt mal so, bei. Also wir sind jetzt nicht ins Archiv gegangen und haben gesagt, das ist es und den nehme ich mir raus, sondern ich habe ein paar Bilder gesendet bekommen von Machbarkeiten und habe dann recherchiert. Bin dann auf den Spiritain 2000 gestoßen und habe den natürlich gegoogelt. Es gibt einen OG Colorway, der ist so weiß mit Navyblau und ein bisschen gelb und den gab es zu der Zeit tatsächlich zu kaufen in Amerika. So, da war ich erstmal sehr verblüfft, weil der OG Colorway, ich sag, ey, das ist doch genau so ein Schuh, den brauchen wir jetzt nicht. Den brauchen wir hier in Europa im Lifestyle. Läden wie wir, Retailer wie Overkill, brauchen genau dieses Produkt. Warum gibt es das eigentlich nicht. Hm. Weil der tatsächlich unter Performance gelaufen ist in einem anderen Markt. Also es gibt ja, die Leute da draußen unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Interessen. Der asiatische Markt hat dann andere Produktbegehrlichkeit wie der amerikanische oder der europäische. Und es gab tatsächlich im Performance-Running-Bereich, nicht im Lifestyle-Segment, in einem anderen Markt dieses Produkt, läuft halt dann unterm Radar. Also steht dann wahrscheinlich dann in Amerika oder in Japan und irgendein Sportladen. Und so richtig hat das kein Lifestyler auf dem Radar. Und da habe ich gesagt, ey, so, das muss es eigentlich sein. Hab den dann gegoogelt und hab mehrere Varianten gefunden. Es gab auch eine Tracking-Variante, eine Outdoor-Variante, wo dann gewisse Details am Schuh etwas verändert waren, wo ich gesagt habe, okay, cool, es gibt sogar ein paar Möglichkeiten da vielleicht an Details ein bisschen zu arbeiten. Zum Beispiel ist der OG, also wir haben jetzt hier den Schriftzug drauf gemacht, den Overkill-Schriftzug an der Seite. Normalerweise ist der Strich da durchgängig. Und da haben wir gesagt, ey, so ein paar Sachen habt ihr schon mal ausprobiert, also lass uns doch auch mal was machen. Und ich fand den Spiritan 2000 für mich auf den ersten Blick gleichbleibend mit dem, was ich in der Produktpalette von Adidas im Lifestyle-Segment auf Tech Runner basiert vermisst habe. Und habe gesagt, ey, das muss es sein, lass uns das Ding reinziehen. Und vielleicht ist es so eine Überraschung, so unterm Radar, wir poppen den auf mit so Interviews wie heute, dass Leute auch darüber sprechen und vor allem, dass Adidas das auch nochmal registriert, abseits vom Konsortium-Team, wo man sagt, kleine, smooth Überraschung, kleiner Link, guck doch mal hier, wir haben was, müssen nicht mal extra Modes erfunden werden, nicht mal extra Kosten, wir haben in einem anderen Markt ein Produkt, was da ist und jetzt schaffen wir es aber mal, unser Momentum oder unsere Aufmerksamkeit in unserem Markt auf das Produkt zu richten. Und deshalb bin ich hier sehr gespannt. Ich glaube, der ist sehr kommerziell, no-gender-mäßig für alle, für Girls, für die Kerle, für jeden. Ist der halt machbar. Farblich haben wir den in so einem Off-White gehalten, auch mintgrün. Töne drin, wieder mein Faible zur Farbe. Ne? Generell muss man sagen, ich bin ja großer Liebhaber von der ZX und der Equipment-Serie. Bei der Equipment-Serie gab es immer drei Colorways, blau, rot und grün. Und ich habe schon mehrere Projekte, die immer so einen kleinen Hommage und einen Link in die Farbgestaltung geben. Selbst wenn man jetzt rot ersetzt durch orange, ist das so die gleiche Farbrichtung. Jetzt gibt es kein Royalblau, sondern eher ein helleres Blau. Und anstatt das ikonische Equipment-Green gab es halt Mintgrün so.
Also wer es vorher noch nicht gecheckt hat, spätestens jetzt wissen wir, Marc macht sich auf jeden Fall Gedanken zu den Dingen, die er da tut.
Immer, immer.
Zu Recht. Aber dabei ist es ja dann auch noch nicht gewesen. Ne? Also damit ist es nicht gewesen. Wir haben jetzt drei Schuhe. Und jetzt gibt es alle drei Schuhe auch noch als Friends and Family
Version. Genau. Ja, also wir haben da viel Glück gehabt. Und aber auch alle auf einmal oder eins?
Ja, natürlich.
Hol die mal alle raus.
Ja, hol die mal alle.
Also ich.
Alle auf den Tisch damit.
Pack sie mal auf den Tisch und halt sie mal kurz hier
gerne.
Schön für die User rein. Geil, wenn sie die rechte Seite hinten auch wieder schönes Stitching. Einfach schwarz-weiß, klassisch clean. Spiritane. Genau das gleiche. Alle Feminine Fans, schwarz-weiß. Hinten schön auch wieder mit dem Graffiti-Quote. Ne, drauf geprägt. Und zu guter Letzt natürlich auch der ZX6000 in schwarz-weiß mit den schönen Details. Hinten auch wieder das Quote drauf. Und die drei sind Feminine Fans Version.
Wie viele gibt's?
Unter 300.
Tatsächlich. Pro Schuh.
Genau.
Das ist knapp.
Muss dazu sagen, dass da einige im Team landen.
Das davon ist so, ist auszugehen.
Wir nennen es mal so nochmal so ein kleiner Jubiläumsbonus, der nicht selbstverständlich ist. Deshalb auch mein Riesendank an Adidas, dass man das überhaupt möglich machen konnte, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du zum 20-Jahre-Jubiläum die Collab-Opportunity bekommst, dann die Opportunity bekommst, drei Silhouetten umzusetzen.
Und dann noch
darauf basiert nochmal Feminine Fans. Ich glaube, für so ein 20-Jahre-Ding kann man das mal rechtfertigen. Ich glaube auch, dass wir verschiedene Zielgruppen ansprechen, macht halt Sinn und verschiedene Zwecke verfolgen. Ja, bei Feminine Fans ist es jetzt so, dass wir sind in der Vergangenheit und müssen aber über die Zukunft reden.
Wenn du das so machen möchtest, kannst du das gerne tun. Ja, offiziell ist es ein Tag nach Release.
Genau. Ja. Offiziell.
Sind die natürlich jetzt alle weg?
Wir sind nicht alle weg. Wir haben ja vielleicht auch noch eine kleine Überraschung für alle User da draußen.
Okay.
Ja, wir haben Natürlich auch Family and Friends Event, Get Together. Ich nehme es auch eine nachträgliche 20 Jahre Betriebsfeier, wo das Team vertreten ist. Engste Freunde, Familienmitglieder, Stammkunden und natürlich auch ein paar Partner der Branche, aber in einem sehr limitierten Rahmen. Leider kein Event, was wir jetzt mit der kompletten Community abreißen können. Also kein Riesen-Rave mit 1000 Leuten, sondern limitierter, etwas elitärer Rahmen. Ja, und gibt natürlich ein paar Aufmerksamkeiten, ein bisschen Dankeschön ans Team, dass wir halt vereinzelt ein paar Präsente verteilt haben. Ja, und dafür sind halt auch so Family und Friends schon da. Ich glaube, es ist auch an mir, wenn das Produkt kreiert wird, entscheiden zu können, wer besonders so einen Schuh auch verdient hat. Ich will damit nicht reden, dass andere sich den gar nicht verdient haben, aber wenn ich halt sage, hey, ich habe da einen Mitarbeiter, der ist 15 Jahre am Start, wir haben sein 15-Jähriges noch nicht gefeiert, ist halt Adidas-Liebhaber, ZX-Sammler.
Also ich glaube, da musst du dich nicht rechtfertigen, Marc.
Ja, das ist halt immer ein Thema, was draußen besprochen wird.
Ja, klar, ist ja logisch. Es wird immer viel drüber gesprochen, gerade wenn es so stark limitiert ist, gerade wenn es das Label Friends and Family hat. Hey, aber so sind die Dinge nun mal auch
wir
einfach.
Wir haben
ja, ich glaube, so transparent wart ihr dann schon
immer. Wir sind immer da transparent und einsichtbar, aber wenn wir halt hier die Möglichkeit haben, geht man mal drauf ein. Für viele dann auch fragen, warum schwarz-weiß ist. Für uns ist ganz klar, schwarz-weiß hätten wir nicht als kommerzielle Collab gemacht, weil es für mich zu einfallslos gewesen wäre. Als Family and Friends ist es natürlich der Bieter, weil mit Schwarz-Weiß kannst du nichts falsch machen. Ist natürlich der Schuh, den jeder haben möchte, keine Frage. Und wir haben unser Kontingent mit Absicht geteilt. Es gab quasi gestern beim Release in der Location hier in Berlin, First Come, First Serve mäßig, auch für Außenstehende, die Chance, einen Schuh käuflich zu erwerben, was auch schon selten ist, weil manchmal gibt es so Raffles, Online-Releases. Mhm. Hier haben wir jetzt gesagt, lokal first. Die Leute werden honoriert. Genau das gleiche in unserem Kölner Ableger, am Kölner Store. Sie halt wirklich sagen, ey, an beiden Standorten sind die ersten Leute, die kommen, haben halt eine Chance, können den käuflich erwerben. Gibt es eine ganz faire Chance, dass sich niemand komplett ausgeschlossen fühlt. Es ist jetzt nicht so, dass es einen Family and Friends Stock gibt, an den nie irgendwer rankommt. Und ja, damit haben wir es auch schon rund zu den Schuhen. Große Begehrlichkeit sorgt natürlich viel für Furore, Erklärungsnot draußen. Oh, 6 Schuhe, so viel. Müssen wir erstmal verstehen. Wie können wir das einordnen? Wie können wir das zuordnen? Was hat das damit auf sich? Hier sind wirklich stark limitierte Stückzahlen. Deshalb gibt es da keine kommerzielle Menge. Deshalb werden wir die breite Masse damit auch nicht bedienen können. Zum größten Teil werden wirklich sehr enge Freunde oder Mitarbeiter diese Schuhe tragen und ein gewisser Teil an Stammkunden, die fleißig waren und sich vielleicht ein paar Stunden im Bauch gestanden haben, um mal wieder auch für einen stationären Release oder einen Campout vorbeizukommen.
Das 20 Jahre Overkill Pack im Jahr des 21. Bestehens. 6 Schuhe beziehungsweise 3 plus jeweils Friends and Family. Und du warst so nett und hast gesagt, ein kleines Giveaway können wir an dieser Stelle machen.
Genau, haben wir noch gar nicht abgesprochen.
Nee,
aber
ist auch
gar nicht so schlimm. Wir müssen ja auch ein paar spontane Überraschungen. Ich meine, wenn wir heute mal hier sind, ich bin ja auch nicht ganz so oft hier. Ist ja auch, es muss ja auch viele abwechslungsreiche Gesprächspartner geben. Ist natürlich auch immer die Frage, ob wir auch ein kleines Bonbon haben, kleine Überraschung an die Community da draußen. Und für, ich sehe es relativ unkompliziert, wenn wir vielleicht gerade beim Thema Family und Friends waren und vielleicht so ein Pack verlosen. Mhm. Das haben wir jetzt unter uns noch nicht ausgemacht. Ich kenne auch den Modus nicht, wie ihr immer Gewinnspiele startet. Mein Vorschlag wäre heute 3 Schuhe, 3 Sachpreise. Also entweder gibt es vielleicht einen Gewinner, der alle 3 gewinnt in seiner Größe, oder wir spreizen es etwas und machen halt 3 Leute da draußen glücklich.
Ich glaube, wir machen 3 Leute
glücklich.
Das ist immer
ein müssen uns jetzt irgendwie überlegen. Ich habe, wie gesagt, ganz
du, das ist
kein
ganz
Modus. Am Ende des Tages wissen wir hier, es gibt 3 Schuhe, die wir gerne verlosen und zur Verfügung stellen, gemeinschaftlich.
Die Friends and Family dann?
Team Overkill,
ja?
Friends and Family, 20 nice. Jahre zusammen mit O-Schuhen für alle fleißigen Zuhörer vom Podcast, sie auch ein bisschen belohnt werden für ihre Loyalität. Und dann ist es halt so ein kleines Geben und Nehmen, kleine Aufmerksamkeit.
Voll geil. Also vielen lieben Dank, Marc.
Wie wir es an Mann bringen, das musst du jetzt dann.
Genau, das ist auch ganz einfach. Das machen wir wie gehabt. Und zwar kommentiert unter dem YouTube-Video beziehungsweise unter dem jeweiligen Post bei Instagram. Das könnt ihr euch aussuchen. Also YouTube immer ganz schön natürlich, weil man hier auch alles sehen konnte, was Marc da so bereitgestellt hat. Aber für alle anderen, die den Podcast auch nur hören, es gibt ja auch unsere Instagram-Postings dazu. Das Reel, was irgendwie auch wieder ein Video ist. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Postet einfach unter dem YouTube-Video oder unter dem Veröffentlichungsreel einen Kommentar mit eurer Schuhgröße. Schreibt noch was Nettes, weil ich glaube, Marc hat extrem viel spannende Themen mitgebracht. Von daher so ein, zwei nette Worte, finde ich, gehören nochmal dazu. Und dann läuft dieses Gewinnspiel 2 Wochen lang bis zur nächsten Episode. Dann schmeißen wir alle, die mitgemacht haben, wieder in diesen Online-Generator, den es da gibt. Und dann werden jeweils 3 Gewinner rausgezogen und dann gibt's 3 glückliche Menschen, die so an einen wirklich stark limitierten und einen sehr, sehr schönen Friends and Family geraten können.
Das so, ist geil. Machen wir das gerne. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall gute Leute draußen treffen, die es also A zu schätzen wissen und B den Schuh auch sehr stolz hoffentlich tragen werden.
Und falls und jemand, das ist auch noch ein Punkt,
wie du
falls
gerade gesagt kein, hast, ganz wichtig, ja, immer die Größe mit angeben. Ja?
Voll.
Wir werden jetzt natürlich ein Size vom Bunker, macht euch keine Sorgen, aber wir... Ohne Größe geht gar nichts.
Genau, und wenn jemand vielleicht kein Adidas-Fan in dem Falle sein sollte, aber trotzdem gerne mitmacht, weil man freut sich ja immer über einen Gewinn, vielleicht einfach mal an eine Person denken, die so im Umfeld ist, die wirklich so diehard, zum Beispiel EQT, ZX-Fan oder generell Adidas-Fan ist und dann vielleicht einfach auch mal weiterschenken.
Das ist auch eine schöne Sache. Genau, es kann auch mal einer mitmachen und einfach eine gute Geste weiterreichen, Karma-Punkte.
Karma-Punkte sammeln
immer. Karma-Konto ist für alle wichtig und schön, ey, vielleicht macht derjenige sich auch mal bemerkbar mit einem Bild oder einem Dankespost oder mal einer Verlinkung oder so. Wir freuen uns.
Das kann unsere Community sehr
gut. Also wir freuen uns auch, auch mal zu sehen, wo das Produkt dann landet. Weil oft ist es ja so, in den sozialen Medien, man hat ja oft auch viel Kritik. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Oft, man beklagt sich immer eher schneller, wenn irgendwas unzufriedenstellend ist, als wie, dass man was lobt. Ich kann am Ende sagen, wenn dann auch mal so Sachpreise über den Tisch geht, ist auch immer schön gesehen, wenn man auch mal ein Gesicht zu den Leuten bekommt oder die sich auch mal melden, mal bemerkbar machen, dass auch, ich glaube, auch die Community draußen auch mal, okay, da ist auch mal einer, der hat auch was bekommen und super und so ein bisschen Transparenz und mal ein bisschen
genau das.
Kleines Dankespost ist immer herzlich willkommen. Alles kann, nichts muss, ne? Aber man kann ja mal seine Wünsche äußern.
Immer, auf jeden Fall. Marc, 20 beziehungsweise offiziell ja 21 Jahre Overkill, davon dann eben 21 Jahre in Berlin und 3 Jahre in Köln. Was kommt als nächstes?
Also wir wollten nächsten Monat April als Überraschung New York eröffnen, im Mai Seoul, im April kommt dann Tokio, danach Los Angeles.
Ganze Palette, wenn man hört, aber hier weltweite Übernahme.
Butter bei der Fische, also wir müssen neben all den schönen Sachen, über die wir heute gesprochen haben, ganz realistisch sein aktuell. Es gibt kurzfristig gerade keine Expansionsanstrebungen außerhalb von Deutschland. Es ist in unserer Branche nicht unbedingt gerade die Zeit, auch zu expandieren. Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen auch die Füße flach halten, ein bisschen schauen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich auch die ganzen Faktoren rund um die Situation in der Ukraine und all den anderen Kriegsgebieten so ein bisschen entwickelt und wir haben ja jetzt auch nicht ohne Ende Budgets und irgendwelche Pufferzonen. Jeder, der uns kennt, weiß auch, dass wir aktuell eigenständig betrieben sind. Das heißt, wir haben keinen Investor. Es ist mehr oder weniger so, ich nenne es mal Familienunternehmen, weil
hättet
ich sehe meine Mitarbeiter und meine Familie ist auch integriert im Unternehmen.
Hättet ihr gerne einen, Marc?
Wie bitte?
Hättet ihr gerne einen Investor? Gibt ja auch Läden oder auch Brands, die irgendwann sagen, so, vielleicht ist die Zeit
gekommen. Also es ist auf jeden Fall immer ein Thema, was man nicht komplett vom Tisch wischen kann, ne, wenn es halt den guten Mix mit einem richtigen Partner gibt, sodass man vielleicht seine Philosophie weiter treiben kann. Und da kann es einen richtigen Partner geben, dann würde ich niemals nie sagen. Es gab auf jeden Fall mal viele Jahre, wo ich das komplett ausgeschlossen habe, wo ich immer gesagt habe, das wird es auf jeden Fall nicht geben. Wir bleiben eigenständig. Aktuell ist es so, dass wir weder proaktiv suchen, noch danach fragen. Aber wenn sich jemand von alleine meldet, dann ist, glaube ich, immer eine Situation, wo man einfach mal ins Gespräch gehen kann. Oder
sprechen kann, muss, man,
oder
immer,
sprechen kann ja. man immer. Man kann immer Nein sagen, man kann immer gucken. Aber für uns ist erstmal jetzt aktuell Füße stillhalten, unsere Anniversary-Projekte zelebrieren. Ansonsten ist 2024 für uns auch eher Durchhalteparolen. Wirtschaftlich auch 2023 eher anstrengend gewesen, um es mal so zu betiteln, diese ganzen Faktoren, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und es ist nicht so wirklich die Zeit für große Sprünge. Am Ende des Tages müssen Investments auch refinanziert werden und irgendwo muss der Cashflow halt auch herkommen. Und wenn du jetzt halt kein Hobby-Millionär bist und jetzt auch nicht XY-Investoren in den Nacken hast, die dich mit Geld beschmeißen, dann müssen wir halt schauen, was das Tagesgeschäft halt hergibt. Und es gibt Podcast hat ja schon mal Jens erwähnt, der immer auch zu Gast war, er hat den Wunsch, den Berliner Main Store mal ein neues Facelift zu geben. Das ist auch eine sicherlich sehr intensive Investition, die gerade auch nicht so einfach durchsetzbar ist. Und von daher konzentrieren wir uns weiterhin aktuell. Berlin und Köln machen keine verrückten Moves. Wir sehen auch global generell, dass es immer so Expansionsstrategien gab, die nicht immer positiven Langzeiteffekt hatten. Es gibt auch einige Stores oder Competitors, die mittlerweile auch wieder internationale Stores geschlossen haben, aufgrund gewissen Faktoren halt. Und ich glaube, bisher sind wir gut mit denen gefahren, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir haben uns erstmal auf Deutschland konzentriert, abseits von Berlin auf Köln. Jetzt muss der Mainstore mal fresh gemacht werden und ja, alles ist offen, nichts ist ausgeschlossen. Die Wirtschaft kann sich schnell drehen. Es kann hoffentlich schnell mal bis nächstes Jahr Besserung geben und vielleicht sieht dann auch alles ganz anders aus. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen strategischen Partner, der auch noch unterstützt. Es sind viele, viele Abhängigkeiten gegeben, um das Ganze halt möglich zu machen. Aber es gibt jetzt hier keinen Rollout, wo ich verkünden kann. Es gibt jetzt übermorgen New York, Seoul, Tokio, was auch immer.
Sobald es das geben sollte, sagst du Bescheid und kommst du wieder. Denn Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns durch über 20 Jahre der Collabs geführt hast, durch die Historie von Overkill und eben auch richtig dazu abgeholt hast, was ihr mit diesem 20 Jahre Anniversary Pack überhaupt auf die Beine gestellt habt. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, deswegen Shoutout auch an euch. Vielen Dank für die ganze Power, die ihr auch in die Kultur gesteckt habt und all die Dinge, die ihr veranstaltet habt. Ich glaube, die legendären Partys hast du schon gerade zu Genüge besprochen und viele, viele gute Releases auf die nächsten 20, wie man so schön sagt. Happy Birthday an der Stelle und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, danke. Auch nochmal letztes Abschlusswort, ohne da sentimental zu werden, aber ist natürlich ein riesen Anlass für uns, das Jubiläum, deshalb auch immer nett, Chancen zu bekommen, wie jetzt heute hier im Podcast, auch mal ein bisschen an die Community draußen ein paar Details zu teilen. Machen wir ja auch nicht mehr tagtäglich. Natürlich haben wir auch unsere eigenen Kanäle, aber auch mal das Wort zu bekommen und ein bisschen mehr Storytelling zu betreiben, auch mal ein bisschen Dankeschön zu verteilen. An der Stelle hier auch an Adidas, aber auch generell auch an alle Partner, weil es geht ja heute auch nicht explizit nur um den Drop auch mit Adidas, sondern generell um auch das 20-Jahre-Jubiläum und damit viele Partner, die uns lange über Jahrzehnte begleitet, unterstützt haben, viele loyale Stammkunden, die hoffentlich heute auch zuhören, denen man mal zu Dank verpflichtet ist, weil am Ende des Tages mal schnell gesagt, aber es ist ja auch so, dass wir ohne unsere Community und ohne die Leute da draußen nicht da wären, wo wir halt heute sind, dass uns da viele über die Jahre begleiten, das ist auch immer ein großer Faktor der Motivation, das darf man auch nicht unterschätzen, das ist natürlich vom kleineren Hobby, wo ich damals eingestiegen bin, mit Leidenschaft bis Beruf und sehr professionell, jetzt sehr groß geworden. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mittlerweile. Wir haben knapp 70 Mitarbeiter. Ich habe sehr, sehr viel Verantwortung. Ich habe das alles, was ich mache, mit Unternehmensführung nicht gelernt. Und bin halt sehr stolz auf all das, was ich die letzten Jahre erleben durfte mit der Firma, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Stammkunden, mit den Brands, mit all den Projekten. Und ich hoffe, dass viel Gutes in der Welt passiert, dass die Zeiten besser werden und wir auch weiter solche Projekte mit unserer Community, mit dir, mit euch allen da draußen teilen können und da halt nahtlos einen Anschluss finden und umso mehr Projekte, wie wir umsetzen können, ob es jetzt im Kunstsegment sind, ob es jetzt Footwear ist, ob es Apparel ist, Collectible Items, was auch immer. Wir sind ja offen für alles. Da gibt es auch noch ein paar spannende Sachen in der Pipeline und ja, in dem Augenblick nochmal ein dickes Dankeschön an alle da draußen für den Support, der nie selbstverständlich ist, aber ihr könnt euch auch immer sicher sein, dass wir uns intern hinter den Kulissen auch krass den Hintern aufreißen, um ja, da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Und das reicht dann auch mit Abschlusswort.
Vielen lieben Dank. Im Sinne. Vielen Dank, dass ihr bei der 154. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer etc. pp. Hören und auch natürlich sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast und Videocontent folgt und überall dort auch die Release-Info aktiviert, wo man das machen kann, denn dann verpasst man nichts mehr. Folgt uns auch auf Instagram, Facebook, TikTok und wo man uns auch überall sonst so finden kann, denn es ist, wie Marc schon richtig gesagt hat, a Community-Thing. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von den Sneakerjägers, holt euch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog und supporten könnt ihr uns mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Über 800 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier zum Ende wie immer gerne mit euch teilen. Der Michael schrieb: O auf die 1. Ohne euch wäre Sneaker Culture in Deutschland undenkbar. Vielen Dank für dieses wirklich bolde Statement. Das wissen wir sehr zu schätzen. Tut uns einen Gefallen und supportet den Content. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.